Ich habe einen Brief auf meinem Kopfkissen gefunden. Du reißt mich aus meinem Leben. Lass mich wenigstens noch ein Jahr mein Leben und meine Freundin genießen. Und das ging mir brutal nahe. Es gibt nur eine Familie, aber es gibt viele tolle Unternehmen.
Gut, dann fangen wir doch an. Herzlich willkommen zu Debugged, dem Manager-Podcast mit ein bisschen Tiefgang. Heute bei mir Stefan Leitz. Grüß dich, Stefan.
Grüß dich, Matthias.
Schön, dass du da bist. CEO von Faber-Castell. Wie immer bei Debugged schauen wir so ein bisschen auf den Menschen, Stefan Leitz. Wen haben wir hier überhaupt? Wie bist du der geworden, der du heute bist? Welche Lernkurven hast du so machen dürfen? Was kannst du mit allen anderen, die hier zuhören, teilen? Führungskräfte, Top-Manager. Wollen aber auch so ein bisschen natürlich dann auf Faber-Castell gucken. Spannendes Unternehmen. Ich selber habe es nicht als Werbegag mitgebracht.
Schlechter Start, aber die Kurve kriegen wir noch.
Schauen so ein bisschen auf die Strategie, auf die Organisation, die Kultur, aber dann auch aufs Umfeld. Tut sich ja einiges. Wer benutzt heutzutage, außer wir, sozusagen über 50er noch einen Stift? Schauen wir uns alles gemeinsam an. Für euch, liebe Zuhörer, wenn euch Fragen auffallen, die ihr gerne jedes Mal gestellt haben wollt oder auch Fragen, die ihr beim nächsten Mal gestellt haben möchtet, gerne einfach in die Kommentare schreiben. Bevor wir loslegen, Stefan, ich hatte den Tag, letzte Tage Geburtstag und meine Tochter schrieb mir eine Karte, die ist 20, und sagte, selbst wenn sie weiß, dass sie meine Tochter ist und dass es eigentlich umgekehrt ist, ist sie total stolz auf mich, weil sie gesagt hat, sie hat in den letzten Jahren beobachten dürfen, wie ich immer, wie hat sie geschrieben, ruhiger, gelassener und zufriedener geworden bin. Und das hat mich so gerührt. Ja, ich hatte tatsächlich Wasser in den Augen, als ich diese Karte gelesen habe. Was hat dich zuletzt wirklich berührt, wenn man so auf den Menschen Stefan Leitz guckt?
Das größte Ereignis nach der Geburt unserer beiden Kinder, bei der ich live dabei war vor vielen Jahren, war die Hochzeit unserer Tochter im letzten Sommer. Da gab es drei Momente, wo ich super aufgeregt war, super aufgeregt. Mhm. Und als die Momente kamen, war ich auch super aufgeregt. Der erste Moment war, ich habe sie dann abgeholt zur Kirche gefahren und es war Vater-Tochter, 5 Minuten Fahrzeit. Und irgendwie haben wir beide unsere gemeinsame Zeit Revue passieren lassen im Schnelldurchlauf. Und da sagte ich, Johanna, wir müssen jetzt mal ganz schnell das Thema wechseln, sonst kriege ich Pipi in den Augen. Der zweite Moment war, sie zum Altar zu führen. Das war großartig. Ich hatte Herzklopfen, bis der Arzt kommt. Und die 2 Minuten warten, bis wir dann reinmarschieren. Und der dritte Moment war dann die Rede des Brautvaters zum Abend. Natürlich habe auch ich ein paar Reden schon halten dürfen. Aber es ist was anderes und was ganz Besonderes. Das war sehr herzergreifend, diese Situation.
Danke fürs Teilen. Da schimmert ja durch, dass dir Familie wichtig ist. Du hast gerade erwähnt, hast 2 Kinder, richtig?
Ja.
Wie alt sind die jetzt?
Johanna ist 29 und wird 29 und der Max wird im Dezember wird er 26.
Und jetzt managst du ja Faber-Castell im 6. Jahr, glaube ich, 2020.
Ja, das 7. ist jetzt beginnt.
Beginnt gerade, jetzt. Ja. Dein Lebenspunkt ist Hamburg, Faber-Castell, Stein bei Nürnberg. Wie verträgt sich das mit Familie? Wir sprachen ja beim Ankommen auch kurz darüber. Da sagtest du, ja, das ist schon auch ein Preis, den man da bezahlt.
Ja, das ist richtig. Unglücklicherweise, als ich begann, gab es noch einen Direktflug Hamburg-Nürnberg. Dann kam Covid. Mein Beginn war an einem Montag, der 16. März 2020 und an dem Freitag, den 13., hatten wir in dem Unternehmen den ersten Covid-Fall. Es ging also gerade los und die Flugverbindung wurde gestrichen. Die Rahmenbedingungen wurden geändert. Aus 3 Stunden Tür zu Tür wurden dann 5 bis 6 ein Weg. Ich mag es jedoch nicht, wenn man sich über Dinge beschwert, die man ändern kann. Ich bin freiwillig bei diesem Unternehmen. Ich habe freiwillig angefangen und ich bin auch freiwillig in Hamburg wohnen geblieben und habe gesagt, mir ist es wert. Freundeskreis, wir haben hier tolle Freunde, Wurzeln geschlagen. Das gibt mir viel Energie und dann nehme ich das in Kauf. Gleichzeitig ist Lebenszeit, ja. Ich bin jede Woche entweder Sonntagabend oder erster Flieger 6 Uhr, 6.30 Uhr montags morgens unterwegs 5 bis 6 Stunden nach München, dann 1,5 Stunden mit dem Auto. Und zurück ebenfalls, dann nehme ich meistens donnerstags abends, wenn ich nicht unterwegs bin, ungefähr ein Drittel meiner Zeit bin ich irgendwo in der Welt für Faber-Castell unterwegs. Dann nehme ich die 21 Uhr Maschine, 18 Uhr aus dem Viertel vor 6 aus dem Büro raus, 21 Uhr Flieger, manchmal ein bisschen Verspätung und dann so 11:30 wieder zu Hause. Aber ich mache das freiwillig, man gewöhnt sich dran und gleichzeitig gehört zur Ehrlichkeit auch dazu, das ist eine Einschränkung des sozialen Lebens. Dessen muss man sich bewusst sein. Für mich lohnt sich das. Aber es ist auch gerade im Winter ist schon anstrengend mitunter, ja.
Verstehe ich. Schade, dass, also gerade wenn jetzt auch andere Manager mit dem Gedanken spielen, irgendwo anders hinzuwechseln, ist ja ordentlich Dynamik im Moment so im Wirtschaftsumfeld. Schadet das einer Beziehung, einer privaten? Und würdest du sagen, es war ein Fehler, dass ihr beispielsweise nicht mit der ganzen Family umgezogen seid nach Stein-Nürnberg. Was würdest du anderen raten, wie man damit am besten umgeht?
Also das ist sehr individuell. Das ist abhängig einmal von der Beziehung. Es ist abhängig von, wenn man Kinder hat, von dem Altern der Kinder. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das gemacht hätte, wenn meine Kinder 10, 14 gewesen wären oder im Teenageralter.
Hättest du es gemacht?
Nein. Ich hatte eine Situation, weil die war sehr nachhaltig bewegend. Da war ich bei Unilever und hatte damals ein Angebot, Geschäftsführer von der Landesgesellschaft zu werden. Ich hätte das super gerne gemacht, super gerne. Und
in welches Land hättest du gehen?
Das war ein europäisches Land, das hat alles toll gepasst. Also war kein Hardcore-Assignment. Und unsere Tochter war damals in der Pubertät. Die Phase, wo Freundinnen wichtiger sind als Eltern. Und ich habe SMS bekommen. Ich habe einen Brief auf meinem Kopfkissen gefunden, der mich sehr nachdenklich geschrieben hat. War sehr emotional. Ich habe mit einem guten Freund damals gesprochen. Was würdest du machen?
Und er sagt, magst du teilen, was in dem Brief stand?
Ja, da standen so Sachen wie drin. Du reißt mich aus meinem Leben. Lass mich wenigstens noch ein Jahr mein Leben und meine Freundin genießen und das dann machen. Und das ging mir brutal nahe. Und ich glaube, kein guter Vater oder auch keine gute Mutter kann das ausblenden. Und der Freund riet mir dann, das ist keine Frage, was du tust. Es gibt nur eine Familie für dich, aber es gibt viele tolle Unternehmen. Und ich war da noch ein Jahr bei Unilever, aber es hat was mit mir gemacht. Und das war zum ersten Mal in meiner Karriere, wo ich mich gegen die Karriere entschieden hatte für die Familie. Ich habe es keine Sekunde bereut. Natürlich habe ich 3, 4 Monate drauf rumgekaut. Was mache ich jetzt? Hat mir aber geholfen, Impuls zu geben, meine berufliche Zukunftsplanung etwas früher in die Hand zu nehmen, als ich es geplant hatte. Und das Gegenbeispiel war, ich war ja nach dem Studium, habe ich bei Procter & Gamble angefangen, war da 11 Jahre, von 90 bis 2000. Und meine Frau und ich, wir haben geheiratet im September 95 und am 1. Januar 96 bin ich für ein knappes Jahr in die USA gegangen und meine Frau ist hier. Damals gab es kein Sabbatical, damals gab es kein Mobile Working und wir hatten eine Beziehung, dass ich hätte alle 4 Wochen kommen können. Da habe ich gesagt, mache ich doch nicht, tolles Land, und sie ist alle 4 Wochen dann rübergeflogen. Das war eine ganz tolle Zeit. Die möchten wir nicht missen, aber das war schon auch grenzwertig. Das musst du erst mal als Partnerin mitmachen. Die Schwiegereltern haben ein bisschen länger gebraucht, um das zu verstehen. Aber diese Entscheidung für die Familie, ich würde sie immer wieder tun. Immer wieder tun. Und dem Freund bin ich so dankbar. Es gibt, und das hängt wieder ab, es gibt solche und solche Familien. Für mich ist Familie ein Energiegeber. Es ist super wichtig. Und ich würde mich immer für Familie und gegen Karriere entscheiden.
Also das heißt, deine klare Empfehlung ist, überlegt euch gut, in welcher Lebensphase ihr was tut.
Die Lebensphase, macht es nur, wenn Partner, Partnerin dem zustimmen. Seid euch bewusst, den Preis, das ist ein Preis, aber jeder Karriereschritt hat seinen Preis. Das ist ein zusätzlicher Preis. Man verzichtet zu einem Teil auf Lebensqualität, auf soziale Kontakte. Rotary kann ich nur virtuell teilnehmen als Beispiel. Und das Privatleben spielt sich dann Freitag, Samstag, Sonntag ab. Aber alles freiwillig, nur mach die Entscheidung bewusst.
Ja, danke dir. du hattest mir gesagt, dass die Gräfin damals, als sie dich eingestellt haben, gesagt haben, sie wollen keinen Dimido-Manager. Ein Kürzel, was ich vorher nie gehört habe. Was ist ein Dimido-Manager?
Ja, ich kannte das auch nicht, aber das gibt's scheinbar auch häufiger. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag-Manager. Und mein Vorgänger wohnte in Österreich und er scheint wohl dann auch irgendwie Dimido vor Ort gewesen zu sein. Wir hatten durch Corona hatte ich keine Übergabe. Und der Hintergrund war, sei bitte physisch vor Ort, wenn du nicht umziehst. Und ich habe das gehört, mein Grundwert ist Ehrlichkeit. Und das erwarte ich auch von Arbeitgebern, von Vorgesetzten, von Gesellschaftern. Ich habe gesagt, ich gebe alles, aber ich werde nicht umziehen. Vielleicht in ein, zwei Jahren mal, aber die Voraussetzung erstmal nicht. Und das war der Hintergrund. Ich verstehe, warum sie das sagte. Ich fand das auch einerseits lustig, weil Dimido kannte ich auch nicht. Und gleichzeitig war ein wahrer Kern auch dabei. Es ist und war eine sehr große Transformation. Und in dem Moment wussten wir noch nicht, dass Covid kam zur Vertragsunterzeichnung. Meine Erfahrung und meine Überzeugung ist, wenn du eine kulturelle Transformation, und das ist mehr als Change Management, gestalten möchtest, musst du ausreichend Zeit vor Ort sein. Wir haben auch ein 3-2-Modell mit Mobile Working. Das ist auch zeitgemäß. Das funktioniert auch super.
3-2?
Drei physisch und zwei mobil. Wenn private Gründe mal temporär sind, dann geht das auch. Wir haben auch eine handverlesene Auswahl von Menschen, deren Partner in eine andere Stadt gezogen ist. Dann haben wir gesagt, dann geht es auch komplett mobil. Wir testen das für ein Jahr. Die Tests bisher waren super erfolgreich. Die Menschen sind committed und kommen, wenn sie da sein müssen, sind sie auch da. Aber du veränderst eine Unternehmenskultur nur oder deutlich besser, wenn man Menschen sieht. Und virtuell habe ich auch noch keinen getroffen, der sagte, und hier ist so, wie du es machen musst. Und dann klappt das genauso gut.
Lass uns da gerne nachher noch mal ein bisschen expliziter drauf gucken. Warum hat die Gräfin oder damals eben das entsprechend besetzte Gremium, was sich ja, glaube ich, jetzt auch ein Stück verändert hat, der familienseitigen Besetzung, nachdem du eingestellt worden warst, gab es ja einen Generationswechsel. Aber mal jetzt zurückgespult, 2020, warum haben sie dich geholt? Also was waren die Gründe für Stefan Neitz und wieso bist du hingegangen?
Ja, die erste Frage fragst du am besten die Aufsichtsräte damals und die gräfliche Familie.
Um da nochmal reinzugehen, du bist im Grunde ein Fast-Consumer-Mann. Du hast erwähnt Unilever, andere Konzerne. Du hast hier in Hamburg zuvor Kühne, Lebensmittel, Gewürzgurken, Essig eine Zeit lang, ich glaube auch 6 Jahre,
sieben
Jahre gemanagt. Da also dann Familienunternehmen, aber eben auch Fast-Goods. Und jetzt ist ja Faber-Castell eher etwas, was wahrscheinlich, kommen wir ja noch drauf, markengetrieben, Familienunternehmen, wo man sich dann fragen könnte, okay, warum holt man so einen Typen dafür?
Ja, also ich glaube, was die Gründe waren, und das ist immer eine Summe von verschiedenen Gründen. Ein wesentlicher Grund war sicherlich mein beruflicher Hintergrund, dass ich eine längere Geschichte und Erfahrung habe in verschiedenen Konzernen und dort auch relativ lange war. Ich war 11 Jahre bei Procter. Ich war, Bella ist Familie, war trotzdem, Börse wurde gekauft. Deswegen waren das nur so 3,5 Jahre. Gillette-Konzern wurde auch wieder gekauft. Deswegen auch war das kürzer. Bei Unilever war ich 6 Jahre. Bei Kühne war ich 7 Jahre. Das heißt, da ist eine gewisse Konstanz. Durchhaltevermögen, Nachhaltigkeit. Ich glaube, das hat geholfen, was auch sicherlich geholfen hat. Denn das ist ein großer Schritt von der Konzern-Corporate-Welt in ein Familienunternehmen in Mittelstand. Und das hatte ich über die 7 Jahre Kühne, die rückblickend und auch damals wahrgenommen insgesamt wirklich sehr erfolgreich war. Und das war auch ein kompletter Verjüngungsprozess, eine Transformation vom Geschäftsmodell, ein Turnaround von rückläufigen Zahlen in viele Highest Ever. Das war die fachliche Seite. Und zusätzlich glaube ich sehr wohl, dass man gezielt jemand außerhalb der Branche genommen hat.
Die
Branche.
Warum? Also was ist die Schlüsselerwartung an dich gewesen? Kannst du die noch erinnern?
Ja, die Schlüsselerwartung au Detail kann ich es nicht erinnern, aber die große Aufgabenstellung war, die Gesellschaft und auch der Aufsichtsrat, wir sind ja eine AG, hat schon erkannt, dass wir eine strategische Neuausrichtung brauchen und dass gewisse Dinge verändert werden müssen, die aber der Branche typisch sind.
Lass uns mal ins Konkrete, also aus dem Abstrakten, gewisse Dinge verändert werden müssen rein. Im Debug gehen wir jetzt gern so durch ein bisschen Strategie, ein bisschen Operations, ein bisschen Leadership, Kultur. Wenn du jetzt in diese Strategie gewisse Dinge haben verändert werden müssen, was musste verändert werden und was hast du auch geschafft zu verändern mit deinem Team und was hast du vielleicht auch noch nicht geschafft?
Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es so klare, konkrete Vorstellungen in der Familie und im Aufsichtsrat gab, was konkret verändert werden müsste. Darüber haben wir auch, das habe ich nie richtig rausgeschält. Jeder hatte so ein Gefühl. Jetzt muss man das in Kontext setzen, in welche Phase bin ich ins Unternehmen gekommen. Faber-Castell ist die ikonische Marke weltweit in der Branche schlechthin. Sie wurde erfolgreich, super erfolgreich von dem verstorbenen, 2016 verstorbenen Graf Anton, 40 Jahre als Eigentümer geführt. Jetzt sehe ich an deinem Augenbrauen, 40 Jahre ist eine lange Zeit, das stimmt. Sein Vater hat es fast 50 Jahre geführt. Das heißt, wir hatten zwei großartige Unternehmer und Eigentümer, die ein Unternehmen natürlich über fast 90 Jahre prägen. Das macht auch was mit dem Management. Der Graf Anton ist dann sehr krank geworden. Man ging aber er selbst auch fest davon aus, dass er zurückkommt. Das heißt, das Management hat das Beste getan, um das Geschäft stabil zu halten, in der Erwartung, der Graf kommt zurück. Das ist dann leider nicht eingetreten. Man war auch nicht darauf vorbereitet. Dann hat man einen Nachfolger gesucht. Den hat man gefunden. Jetzt gibt es auch in Deutschland, reimt sich das so schön. Und meine Erfahrung hat gezeigt, da ist viel Wahrheit dran. Es gibt einen Spruch für familienfremde Manager. Der erste Tod, der zweite Not, der dritte Brot. Ich habe sehr viel gesehen, da ist sehr viel dran. Ja, und das hängt nicht immer nur von dem Manager ab. So, und mit meinem Vorgänger, das passte nicht so. Und das war die Situation, in der ich anfing. So, und dann wurde alles über den Haufen geworfen, weil es war Covid. Und wir haben im ersten Jahr 20% unseres Umsatzes verloren. Keiner wusste, wie tief das geht. Für mich war die Branche neu. Ich kannte nur Aufsichtsrat und Familie. Ich kannte keinen der Manager weltweit. Wir durften nicht reisen. Das heißt, Krisenmanagement at its best. Die ersten anderthalb Jahre waren unglaublich anstrengend, fachlich wie auch emotional. Wir haben alle emotional unsere Themen gehabt mit Corona. Und wenn du eine Situation nicht ändern kannst, dann mach das Beste raus. Und diesen Leitsatz hatte ich mir zu eigen gemacht. Ich hatte auch null Erfahrung mit Corona. Wie geht man damit um? Gleichzeitig, wenn du 20% deines Geschäfts in der Topline verlierst und weißt nicht, wie tief geht das noch. Die Schulen waren geschlossen. In Lateinamerika über ein Jahr. Großer Markt für uns. Dann steigt das Verständnis in der Organisation, dass du Dinge verändern musst. Und das habe ich mir zu eigen gemacht. Und dann haben wir sehr schnell auch ein paar strukturelle Dinge verändert. Und das war auch die Wurzel der Strategieentwicklung dann. Können wir später separat, wenn Interesse ist, nochmal darüber sprechen. Was aber sehr offensichtlich war, es war ein Führungsvakuum seit der Krankheit des Grafen. Und da reden wir über schon 2, 3, 4 Jahre.
Und wenn du jetzt rückblickend guckst, Strategie 2020, jetzt haben wir 2026, was sind die zentralen Veränderungen, die, wenn ich jetzt Mitarbeiter bei Faber-Castell bin, wo ich sagen würde, ja, das ist heute anders als vor 5 Jahren und das auch gut so?
Also jetzt haben wir Mitarbeitende, die sind 20 Jahre plus dabei, die nehmen eine andere Veränderung wahr als Menschen, die wir vor 3 Jahren vielleicht zu uns gestoßen sind. Der erste Schritt ist eine Klarheit, was ist eine Strategie? Und da gibt es in der Management-Literatur 500 verschiedene Versionen.
Mach's doch direkt auf den Punkt.
Ich mach's ganz konkret, weil daran scheitert viel. Ein Unternehmen hat ein gewisses Ziel zu erreichen. Das ist das, was ich erreichen will. Und die Strategie ist das, wie ich das erreichen will. Also ganz einfach gesagt, wie will ich meine Ziele erreichen? Und dann brauche ich ein Bündel an sich gegenseitig unterstützenden und auch vernetzten Maßnahmen, sodass ich nicht als Wettbewerber ein Element kopieren kann, denn ich habe noch 5, 6 andere. Das in der Kürze. Was du wahrnimmst, egal ob du 3 Jahre oder 23 dabei bist, wir arbeiten internationaler und viel globaler als zuvor. Du nimmst wahr, dass wir eine Personalentwicklung haben, dass wir Elemente haben wie eine Feedback-Kultur, dass wir eine Personalplanung, eine Nachfolgeplanung haben, 360-Grad-Feedback gestartet haben, dass wir viel mehr auf die Performance, auf KPIs, also Performance-Culture schauen. Das sind alles Elemente, da sind wir noch nicht ganz oben, wo wir hinwollen, aber das nimmst du wahr, dass es eine deutliche Veränderung gibt. Du nimmst auch wahr, dass der Vorstand, wir sind 3 Vorstände, als ich kam, waren es noch 5, viel näher am Geschäft ist. Ich sagte zu dieser Zeit, ich möchte nicht, da gab es diese, wie hieß das noch zu Corona, der Rat, der immer die Empfehlung gegeben hat für Impfen. Ich sitze gerade auf dem Kürzel. STIKO oder wie auch immer, war das sowas. Also ich möchte hier nicht so eine Holding-Vorstand sein, dafür sind wir zu klein. Wir müssen näher am Geschäft sein und operativ, wir müssen auch sichtbar sein und wir müssen die Kultur, die wir sehen wollen, vorleben. Wir hatten damals, ich weiß nicht mehr, wo ich das her hatte, 4 Stufen von der Funktion eines Vorstands. Und man kann uns auch als Holding sehen in der AG. So leben wir es nicht, aber man könnte es so sehen. So, und wir waren, die Kollegen damals im Vorstand waren so ein bisschen Holding. Habe ich gesagt, dafür bin ich nicht angetreten. Und so werden wir auch nicht die wirtschaftlichen Ziele erreichen. Wir müssen uns mehr in die Mitte justieren. Also das sind die Dinge, da bin ich sehr sicher, die du wahrnimmst als Mitarbeitende in der Strategie, was mir super wichtig war. Wir haben die Strategie aufgrund Covid nicht im Jahr 1 wirklich entwickelt. Das war bei uns 1,5 Jahre später, weil ich 1 Jahr Krisenmanagement hatte. Als wir das dann halbwegs im Griff hatten, als ich erkannt hatte, unter Stress, wie gewisse Manager arbeiten oder nicht, auch das hat mir geholfen, ja, die einzuordnen. Dann haben wir die strategische Arbeit begonnen.
Was hast du da wahrgenommen, wenn du das mal aus der Führungsecke kurz rausgreifen kannst?
Ich habe wahrgenommen, wir hatten ganz tolle Landesgeschäftsführer, die hatten gleich einen Plan B und haben gesagt, wenn das passiert und plan for the worst, hope for the best. Das war super gut, ja, und die liefen auch alleine. Und wir hatten im anderen Extrem auch ein paar Kollegen und ja, leider nur Männer, bis auf eine weibliche Geschäftsführung, die sagten, ja, jetzt der nächste Planungsprozess kommt in 3 Monaten und dann müssen wir die Zahlen aktualisieren. Dann sage ich, sorry, wir werden nicht 3 Monate warten, das machen wir jetzt. Also Crisis Management, Sense of Urgency, bei einigen fehlte das. Das habe ich wahrgenommen. Mhm. Und dann gehen die Menschen unterschiedlich damit um. Einige haben gesagt, okay, got it. Ja, jetzt machen wir mal Notfallplanung. Und andere waren zu sehr im Prozess verhaftet. Und diese Menschen, die meisten sind auch jetzt nicht mehr bei uns.
Kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Wenn du einmal für die Zuhörer vielleicht noch so Strategie, wir hatten so ein paar, du hattest mal Facetten genannt. Wir kommen nämlich aus der Unterlage, die du mir netterweise vorher nochmal geschickt hast, waren es, glaube ich, 8 Eckpfeiler. Einer davon war auch Global Before Local. Können wir vielleicht nochmal kurz drüber sprechen. Bevor wir darüber sprechen, kannst du mal ganz grob diesen Stationary Market, wie er ja international heißt, einfach mal ganz zügig charakterisieren. Wenn ich es richtig erinnere, global 2,5 Milliarden Umsatz steckt da ungefähr drin. Ihr macht, du wirst es mal einordnen, wie viel Marktanteil davon und wie verteilt sich das im Moment und was für Kategorien an Produkten habt ihr eigentlich? Kannst du das mal ganz grob skizzieren? Ja,
also du bremst mich. Nicht, dass ich zu sehr ins Detail gebe. Ich gebe mir Mühe grob. Was ganz wichtig ist, war für mich auch neu. Dieser Markt hat bis auf 3 oder 4 Länder Europas keine echten Marktanteile. Mhm. Das war für mich aus der Markenartikelindustrie kommen, Marketier durch und durch, Novum.
Was heißt das genau?
Es gibt keine GfK, kein IRI, whatever, die Marktanteile erheben, wie wir das von FMCG erkennen. Wir haben das in Deutschland und noch 2 weiteren Märkten und wir haben es auf Kundenbasis in USA. Da kriegen wir die Scanner-Data.
Das heißt, ihr wisst als Faber-Castell nicht wirklich genau, wo ihr welchen Marktanteil dieser 2,5 Milliarden weltweit
außerhalb
habt.
Dieser Länder wissen wir es nicht. Das ist richtig. Wie helfen wir uns damit? Es gibt in Lateinamerika zum Beispiel Importwerte und in vielen Ländern wird importiert, aber nicht 100% des Volumens. So näherst du dich ran mit einem riesen Zeitverzug und mit einer großen Streubreite.
Euer Umsatz, 600-700 Millionen Euro um den Dreh.
um die 600.
Verteilt sich global wie Deutschland, Europa, Rest of World?
Die größten Märkte sind Deutschland und Brasilien. Die sind auch ziemlich auf Eye-Level. Überraschend, aber kann man später erklären, warum das so ist. In den USA sind wir klein, aber vom absoluten Umsatz ist das für uns ein großer Markt. Für uns ist ebenfalls groß Indien, Indonesien, Malaysia, China, Peru. Das sind die großen Märkte.
Relativ zu Deutschland macht der internationale Anteil wie viel für euch aus?
Knapp 80%.
Also eine ganze, ganze Menge.
Wirklich globales Unternehmen tatsächlich.
Was sind die Wachstumstreiber in diesem Markt? Also wenn man jetzt strategisch liest, ich habe meine gelesen, dass dieser Markt global 4% wächst. Also die Prognosen dahinter ist, wo kommt das her? Wer nimmt denn noch einen Zettel und einen Stift in die Hand?
Also da gibt es zwei Teile der Antwort. Erstens hatten wir die Zahlen auch gelesen. Die Zahlen sind leider falsch. Die sind, das haben wir dann auch gelernt, deutlich unter diesen kommunizierten Daten. Wir haben zur Strategieentwicklung alles, was es gab, gekauft. Haben pro Vertriebskanal und pro Kategorie und pro Land. Es gab nicht alle Länder, aber die großen Länder. Und wir haben leider erfahren, und es hat nicht mit Covid und Zöllen und sowas zu tun, sie waren deutlich zu optimistisch.
Hast du diese Erfahrung auch schon in deiner Karriere vorher gemacht?
In also diese ich Abweichung
ja
auch nie.
Studien zu allen möglichen Dingen in den Branchen, in denen ich so unterwegs sein darf. Und manchmal guckst man ein paar Jahre zurück und denkt sich, na, das war ja mal nicht das Papier wert, auf dem sie standen. Aber ja. Du sagst, du hast diese Erfahrung.
In dieser so Dimension, diese Erfahrung habe ich auch gemacht, aber mit dieser Abweichung noch nie zuvor. Und jetzt fällt es schwer herauszuschälen, das ist der Corona-Effekt, das ist der Zoll-Effekt etc. etc. Selbst wenn das nicht eingetreten wäre. Und da muss ich auch zugeben, die Kollegen, die Geschäftsführer, die schon lange dabei sind, die haben auch die Zahlen hinterfragt. Jetzt kommst du nur rein, du hast einen Wachstumsspirit, ja, du hast Energie und du siehst, da kann ich wachsen, da gibt es Chancen und da gibt es auch noch was.
Haben die dir gesagt, Stefan,
die Zahlen sind
falsch?
Ja. Falsch nicht, aber sie haben gesagt, nee, die sind nicht 4, die sind 1 oder whatever.
Und du hast als Externer gesagt, das wollen wir jetzt mal sehen.
Ja, habe ich gesagt, hör mal, Wachstumsmindset und ambitioniert rangehen und lass uns doch mal auf, wenn es nicht 4 sind, 3, aber 1 wirklich nicht. So, und das habe ich gechallenged. Auch da, teilweise waren meine Fragen durchaus berechtigt und es ging auch dann mehr, als wir dachten. Und trotzdem hatten sie auch recht vom Big Picture. Die Zahlen waren, das war ein großes Thema, ja.
Bedeutet, dass der Markt in Summe gar nicht mehr wachsen wird, so wie ich das in meinen kleinen Marktrecherchen gelesen habe, sondern deine These ist, sprechen wir vielleicht ganz am Ende nochmal drüber, dass dieser Markt trotz zunehmender Bildung in Entwicklungsländern und so weiter und so fort nicht wachsen wird.
Ich sagte ja, deine Frage hat zwei Teile. Den ersten Teil Marktdaten und falsche Daten haben wir jetzt. Der zweite Teil ist, wie entwickelt sich der Markt? Der Markt entwickelt sich erstmal grundsätzlich, es wird mehr geschrieben und entwickelt sich besser als wir und viele denken. Ganz besonders sogar auch in Asien, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Trotz allem, wir sind volumenmäßig, ist es kein Wachstumsmarkt. Das Wachstum muss wertmäßig erfolgen und das erfolgt auch, aber auf kleinerem Niveau. Und die Geschwindigkeit der fortschreitenden Digitalisierung, besonders über AI, besonders in dem Office-Bereich, in dem wir historisch nie besonders stark waren, sind Wachstumsbremsen. Und dieses Geschäft wird auch nicht wiederkommen. Gleichzeitig ist meine Philosophie und mein Anspruch, es gibt überall Gewinner. Ich habe in meiner ganzen Karriere bis auf marginale Nebeneffekte immer in schrumpfenden Märkten gearbeitet. Und wenn du auch außerhalb der Biermarkt, der Alkoholmarkt gerade unter Druck. Ich war bei P&G, die Geburtenjahr ging damals schon. Also wie konntest du die Babys länger mit Windeln beglücken? Bei Gillette war ich, da ging es los mit wir hatten Elektrisch- und Nassrasierer mit Braun. Da ging es los, ja, erst ein paar Bärte kommen, ja, und dann führst du einen Bodyshaver. So, ich war bei Kühne.
Eine schöne Brücke. Was ist denn der Bodyshaver dann für Faber-Castell, dass hier trotzdem noch wachsen wird?
Das ist eine super Frage. Den Bodyshaver in puncto Technologie, Breakthrough Innovation haben wir und andere noch nicht gefunden. Eine weitere Besonderheit dieser Kategorie. Jetzt reden wir mal, wahrscheinlich viele deutsche Zuhörer, reden wir über den deutschen Markt und Produkte, die jeder kennt. Eine meiner Fragen, als ich anfing, ich habe dann immer so ein Set an Fragen. Eine der Fragen war, was war die letzte große Innovation im Unternehmen und im Markt? Die Antwort war Grip 2001. Ja, kenne ich. 2001, meine Kinder in der Schule, das ist dieser silberfarbene mit Noppen. Das hat wirklich ein USP. Aber ich fragte nach der letzten. Wir reden 2020. Ja, das war 2001. Gut, wie sieht es im Wettbewerbsumfeld aus? Der meistverkaufte Textmarker ist Stabilo Boss. Der ist irgendwie 50 Jahre alt.
Deutschland oder weltweit?
Deutschland. Weltweit gibt es keine Zahlen. Aber ist auch gut präsent weltweit. Der meistverkaufte Schulfüller Deutschlands ist Lamy Safari aus den 70ern. Will heißen, der Markt ist nicht getrieben durch permanente Innovationen. Dann kam ich mit meiner Markenartikel FMCG, ja, da geht doch was. Ich habe dann sehr schnell gelernt, habe ich erst gefragt, warum ist der Markt so? Weil die Wettbewerber sind auch nicht auf den Bäumen sitzen geblieben. Und es ist schwieriger, da echt Innovationen zu bringen als in Food. Dann hast du ein Magic Ingredients, Vanille aus Tralala und Cayennepfeffer von XY oder ein Deo, das 96 Stunden hält, braucht auch keiner. Das ist auch Pseudo-Innovation für mich.
Riecht dann aber nach Preiskrieg.
Nein, noch nicht. Warum? Die Branche war wie ein ruhiger Fluss. Jeder hatte sein Outcome. Man hat sich auch, und das hat nichts mit Compliance zu tun. Man beachtet da Compliance wie überall. Aber man hat respektiert. Wettbewerber A ist halt viel früher in diese drei Länder. Und da gehen wir jetzt nicht aggressiv ran. Jetzt kommt eine weitere Besonderheit. Das hatte ich vorher auch noch nicht erlebt. Fluch und Segen. Die Markenloyalität ist unglaublich hoch. Und wir können auch nicht erklären, warum das so ist. Mit allem Respekt. Der eine Markenbleistift Castell 9000 von Faber-Castell, der ist grün. Das ist auch der Marktführer. Aber ein Wettbewerber hat einen blauen, der ist auch gut. So, und du kaufst so einen Stift 1,8 Mal im Jahr in Deutschland. So, das heißt also eigentlich Low Involvement. Das ist ein Repeat Purchase automatisch. Du willst dich auch nicht lange mit beschäftigen. Du magst entweder blau lieber oder grün oder gelb. So, das ist ein Vorteil, um deine Marke zu protecten. Das ist schwierig, wenn du aggressiv auf Marktanteilswachstum gehen willst.
Und wie ich weiß, ist für dich Marktanteilswachstum die einzig relevante Währung.
Ja, weil wir können gewisse Marktentwicklungen nicht wirklich fundamental verändern. Also ich gebe dir ein Beispiel aus meiner Unilever-Zeit. Als ich zu Unilever kam, war Unilever noch inklusive Margarine, inklusive Eiscreme, inklusive Foods. Wir waren 2 Milliarden in Deutschland. Der Margarinemarkt ist viele Jahre volumenmäßig rückläufig gewesen, weil die Verzehrgewohnheiten sich ändern, Schulbrot, Abendbrot etc. Das veränderst du nicht. Wir haben Millionen in Media investiert. Das gleiche Knorr Maggi. Millionen in Media, beide Firmen. Du hast mal ein Jahr, da gewinnt der eine mehr, im nächsten Jahr wieder der andere. Das war eines meiner Learnings. Anders ist es, wenn du in Wachstumsmärkten bist. Du kannst gegen Windmühlen nicht gewinnen. So. Und das habe ich dann irgendwo verinnerlicht. Trotzdem gibt es Wachstumsfelder. Es gibt Wachstumsfelder in Ländern, da sind wir noch in einem Segment richtig gut. Dort haben wir eine Brand.
Zum Beispiel?
In Brasilien sind wir absoluter Platzhirsch mit Buntstiften. Wir sind in diesem Pen-Markt, also dem Kugelschreibermarkt, der viel größer ist, vernachlässigbar klein. In Peru sind wir Marktführer bei weitem mit den Pens. Die produzieren wir dort. Also stellt sich die Frage, wir haben eine wahnsinnige Brand Equity in einem Land, wir haben eine super Organisation, besonders Marketing und Vertrieb, und wir haben ein nachweislich über viele Jahre sehr gut performantes Produkt im Nachbarland. Wie können wir wachsen, indem wir dieses Produkt White Spot in Categories?
Jetzt bin ich super neugierig. Also A, würde mich interessieren, wie du diese Frage selber beantwortest und wie passt das in den Kontext eurer Strategie, die ihr ja gemeinsam nach 2020 entwickelt habt, wo ihr ja ganz bewusst sagt, wenn ich es richtig erinnere, korrigiere mich sonst bitte, global before local, und ihr kommt ja aus einer Zeit, was ein Erklärungsmodell sein könnte für den Erfolg in Peru, eher vielleicht PEN-getrieben, Brasilien anders, wo ihr gesagt habt, jedes Land für sich. Jeder darf seine Innovation machen, macht seine Produkte, produziert die, also mehr oder weniger local for local. Du und dein Team, ihr habt es gedreht. ist es klug und eine Antwort vielleicht sogar auf die Frage, die du gestellt hast? Oder sagst du im Nachhinein, nee, im Grunde lieber doch, so wie es ja viele deutsche Mittelständler machen, local for local. Die Leute kennen ihren Markt, sie sollen ihre Strategie von Produkt bis Go-to-Market selbst entwickeln.
Also ich selbst und wir alle sind der Überzeugung, es ist der richtige Ansatz für diese Zeit. Und wir nennen es auch...
Also global before local.
Also streng genommen, wir nennen das global. Wir kommen von einer Historie. Das war sehr erfolgreich und sehr clever zu dieser Zeit, was dazu geführt hat, dass auch wir sehr stark in diesen Ländern Asien sind, Lateinamerika sind. Wir hatten auch zu dieser Zeit noch viele Minority Shareholder. Jetzt ist ein Fremdmanagement da. Jetzt haben wir sowas wie Online-Sales. Jetzt haben wir sowas wie globalen Wettbewerb, Stichwort Chinese Competition, die sich ausbreiten in anderen Ländern. Das sind externe Dinge, die sich verändert haben. Jetzt habe ich die Vorteile beschrieben, der Nachteil. Eine der Nachteile war, wir haben uns teilweise in Distributorenmärkte selbst Wettbewerb gemacht.
Was heißt das konkret?
Das heißt konkret, du bist jetzt ein Geschäftsführer im Land A und ich bin Geschäftsführer im Land B. Wir beide produzieren sehr, sehr, sehr vergleichbare Produkte, nicht identisch, aber sehr vergleichlich. Zum Beispiel. So, und jetzt ist Bolivien zum Beispiel ein großer Markt. Dein Exportmanager geht nach Bolivien zum Distributeur, präsentierst dein Sortiment, verhandelst einen Preis. Eine Woche später konstruiert, geht mein Exportmanager hin, gleicher Distributeur, sehr ähnliches Produkt, anderer Preis und das Ganze unabgestimmt. Ein Thema. Ein anderes Thema, Sourcing. Wir brauchen Pigmente zum Beispiel. Jetzt sind die einzelnen produzierenden Länder zu dem Lieferanten und am Einzel verhandelt. So, jetzt haben wir ein Global Procurement eingeführt. Mehr Menge, besserer Preis als Beispiel. Wir haben One Face to the Market für die Distributeurenmärkte. Wir kommen vom Marktpotenzial und nicht, was wir produzieren können. Es geht ein Mensch hin, der dieses Sortimente analysiert und gebündelt als One Face in den Markt bringt. Das sind die Vorteile wiederum. Und der andere Vorteil ist, wir bringen schneller Innovationen in den Markt.
Zum Beispiel, welche Innovationen habt ihr in den Markt gebracht, die ihr sonst nicht hättet bringen können?
Es gibt, historisch gibt es ein Produkt, das heißt Black Edition. Das ist ein schwarzes Holz, ein ziemlich cooler Buntstift, positioniert Teenager und Hobby ist ein Einstieg. Der war sehr erfolgreich in Brasilien und dann hier in Lateinamerika und dann in Deutschland super erfolgreich und in ausgewählten Ländern Europas. Historisch hat jedes Land selbst entscheiden können, führe ich ein oder führe ich nicht ein. Dann gab es ein paar Länder, die gesagt haben, ja, ich produziere ja auch dieses Produkt ein bisschen anders. Und dann führe ich das 2 Jahre später ein, aber ich habe meine Produktion ausgelastet. So, der Nachteil ist, du verlierst Zeit, weil der Wettbewerber sieht das, kommt vielleicht auf eine ähnliche Idee und ist da im Land, bevor er dann selbst einführt oder sie. Zweitens, du lastest deine Werke nicht optimal aus, weil die Hochlaufkurve viel zu lange ist. Das haben wir geändert. Was wir jetzt machen, wir arbeiten gerade am globalen Konzept. Dort sind wir von Anfang an, sagen wir brauchen die Volumina und wir brauchen die Länder. Und die Länder haben schon die Verantwortung, den Input zu geben. Wie muss das Produkt aussehen? Wie muss es preislich sein? Wie ist mein Wettbewerbsumfeld positioniert, damit ich das erfolgreich einführen kann? Das ist nicht top-down. Die 51% ist schon im Headquarter vom globalen Marketing. Aber die Verantwortung der Länder ist, ihre lokale Expertise mit reinzubringen.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass ich als Länderchef davon zu der Zeit, als ihr das gemacht habt, nicht nur begeistert war.
Richtig.
Welche Widerstände sind hier in Erinnerung? Also vielleicht auch die markanteren und wie bist du damit umgegangen?
Also zuerst lief das alles ganz smart. Warum lief das smart? Wir haben die Strategie entwickelt, nur mit einer Boutique-Beratung, die uns ein bisschen gecoacht hat von Struktur, Templates und uns auch gechallenged hat, seid ihr da sattelfest, macht das alles Sinn? Das Herz und die gesamte Strategie ist von uns selbst intern entwickelt worden.
Also euch selbst, die ihr in Stein bei Nürnberg schön sitzt?
Plus erfahrene Menschen, die Erfahrung haben als Geschäftsführer in großen Landesgesellschaften. Da haben wir einmal Peru und Brasilien, die haben dort mitgearbeitet. Dann haben wir Indonesien und haben Australien, um Asien zu covern, von Operativen her. der weltweite IT-Chef, dann weltweites Marketing, also multifunktional, weltweite Supply Chain. Wir sind ein Team, ich nannte das Global Strategy Forum. Das habe ich ins Leben gerufen.
Wie viele Leute wart ihr da?
13.
Deutsche davon?
Deutsche 7.
Und jetzt zu den Widerständen, die es dann gab? Also
zunächst mal war das smart, gut, weil wir haben das entwickelt mit der Begründung, die ich eben auch sagte. Und da sagt jeder, ja, macht ja Sinn. Wir kaufen Bessiger ein. So. Und ich habe dann auch gesagt, es darf keine Verlierer geben. Vielleicht emotional fühlt ihr euch etwas entmachtet. Es muss aber nicht sein, das ist euer Thema. Aber von der P&L werdet auch ihr gewinnen. So, das lief alles ziemlich smooth. Bis es dann an den Punkt kam, Moment, du solltest doch deinen Einkäufer nicht mehr auf diese Messe da schicken. Was macht der da noch? Ja, das war ein bisschen rucklig.
Also es war dann so ein bisschen die Haltung, so nach dem Motto, ich mache das mit als Head of Peru und nachher mache ich dann schon mein Ding.
Selektiv und ja, vielleicht muss ich doch mal prüfen, ob das so funktioniert.
Wie ist es heute, Skala 1 bis 10? Durfte ja das ein oder andere Vorabgespräch mit Kollegen aus deinem Hause führen. Da gab es durchaus die Meinung, naja, da müssen wir heute, selbst 2026, manchmal noch ganz schön hinterher sein, dass die sich an die Spielregeln halten.
Also jetzt weißt du mehr als ich, weil ich habe mit den Kollegen nicht gesprochen. Meine Einschätzung würde sein, 1 bis 10, 1 schlecht, 10 super. Manche Länder sind auf einer 8, manche sind auf einer 5. Im Schnitt würde ich uns so eine 7 geben.
Bei denen, die bei einer 5 sind, woran liegt das, dass du die nicht auf Kurs kriegst und bist du da im Zweifel nicht konsequent genug?
Also erster Punkt, was haben wir noch gemacht? Und da habe ich den Effekt größer eingeschätzt. Wir haben die Bonusstruktur geändert. Wir haben eingeführt, gab es für die Führungsebenen lokale Ziele. So, mit der neuen Strategie ist für die Geschäftsführer 30% ihres Bonusanteils ist abhängig von den globalen Zielen der P&L. Und dann geht's runter auf die MD-1-Ebene abgestuft. Diesen Effekt hätte ich mir größer vorgestellt, weil wir alle haben irgendwo gelernt und auch erfahren. Ich habe das immer, you get what you measure. Ja. Und ein Bonus ist ein motivatives Element und für das Drittel kämpfe ich dann auch.
Woran liegt das deiner Meinung nach? Also ist Geld an der Stelle dann etwas, was gegen die eingeschliffenen Gewohnheiten oder Egos nicht ankommt? Oder beides? Was so deine?
Ja, Geld hat sicherlich, oder ein Bonusanteil hat sicherlich Grenzen. Das ist richtig. Das ist ein Learning und ein anderes Learning. Wir waren konsequent dort, wo wir es mitbekommen haben, bis hin zu, du kriegst die gelbe Karte und nicht nochmal, mit sehr klaren Ansagen. Wir waren in anderen Fällen nicht konsequent genug und auch nicht schnell genug, das zu identifizieren und waren teilweise auch zu langsam, um die Systeme, die wir brauchen, zu etablieren. Wir haben zum Beispiel jetzt Coupa für globales Einkaufsdaten. Die Datenlage ist sehr überschaubar.
Löst mal Coupa eben auf.
Das ist ein Tool, ein IT-Tool in unserem SAP-System, dass wir alle Daten, jetzt Stammdaten und Einkaufspreise und so weiter transparent auf Knopfdruck haben.
Global.
Ja. Mhm. So, und wir haben sicherlich unterschätzt die Komplexität und die Kosten, muss ich auch sagen, um globale Datentransparenz herzustellen. Und
Habt ihr die heute oder würdest du sagen, ihr seid bei?
Wir sind auf dem Weg, aber sind noch lange nicht da.
Wie viel Prozent würdest du sagen, habt ihr inzwischen?
Also von dem, was ich gerne hätte, 30.
Mhm. Was hättest du denn gerne? Wo würdest du sagen, also die Transparenz über, du wirst es uns verraten, wenn ich die hätte, dann könnte ich das noch viel besser aussteuern.
Am allerliebsten hätte ich eine Transparenz einer pro Kategorie. Und Kategorie ist Buntstifte, Bleistifte, Radiergummi zum Beispiel. Pro Land die Profitabilität. Ich hätte pro Knopfdruck gerne eine Übersicht in einem System aller SKUs, die wir haben. Mit der Volumensentwicklung. Und im Idealfall auch dem Forecast, aber den bräuchte ich vielleicht noch gar nicht.
Würde man naiv von außen drauf gucken und sagen, naja, was ist denn da so schwer dran?
Ja.
Was ist deine Antwort?
Willkommen in meiner Welt. Ich war auch so naiv. Es ist schwer, von nahezu null auf diese 50% im ersten Schritt zu kommen.
Was ist das Problem
dabei, Stefan? Die erste Schwierigkeit ist...
Ist es ein menschliches oder technisches?
Beides. Es ist aus meiner Sicht immer beides.
Was ist das menschliche Problem dabei?
Das menschliche Problem, je mehr Transparenz ich gebe, desto kontrollierbarer bin ich doch.
Und ist das gut oder schlecht?
Das ist schlecht, aber das Verhalten ist nachvollziehbar. Das ist schlecht, wenn ich sage, Kontrolle ist was Negatives. Das ist gut, wenn ich sage, da ist ein Wertbeitrag. Da kann mir jemand helfen, ein besseres Geschäft zu machen.
Das heißt, du würdest schon auch sagen, dass Organisationen, du wirst es vielleicht ja nicht das erste Mal erleben, sich auch einfach ein Stück, natürlich nicht offen oder vielleicht auch das, weigern, transparent zu sein. Und sagst, das ist menschlich.
Das ist menschlich. Weil die meisten.
Wie kriegst du das hin? Weil unternehmerisch brauchen wir ja diese Transparenz. Was tust du, dass die Leute, hinter der Transparenz steckt ja wahrscheinlich Angst, dass sie trotzdem mitmachen? Oder muss ich bei Faber-Castell Angst haben, wenn ich transparent bin?
Mich würde interessieren, was die Kollegen, mit denen du vorher gesprochen hast, dazu sagten. Ich sage ganz klar, du musst keine Angst haben. Und ich sage auch mehrfach im Unternehmen, auch in größeren Formen, wer die Wahrheit sagt, muss keine Angst haben. Sorgen sollte sich der machen, der die Unwahrheit sagt. Ja. Gleichzeitig ist es aus meiner Erfahrung menschlich in vielen Unternehmen, der Mensch ist erstmal bequem, er ist effizient, viele sind auch mit dem Status quo oder einer marginalen Veränderung auch zufrieden, das ist die berühmte Komfortzone. Dann hast du gewisse Altersstrukturen in Unternehmen. Dann hast du Menschen, die in Führungspositionen sind, die sagen, naja, in 2-3 Jahren gehe ich in Teilzeit oder Ruhestand oder whatever. Soll ich mir das noch antun? Ich will jetzt noch ein bisschen ernten, aber nicht sehen, was ich nicht mehr ernte. Auch das ist eine menschliche Komponente. Und am Ende des Tages geht es, ich nenne das, weil ich meinen Kindern das so oft gesagt habe, das Leidsche Dreieck. Es ist alles mit der Einstellung. Die Einstellung treibt dein Verhalten. Und das Verhalten liefert dir ein Ergebnis. Das ist privat so, das ist geschäftlich so. Wenn ich die Einstellung habe, ich habe noch 3 Jahre Restlaufzeit und ich will jetzt nicht mehr was Neues und ich habe keinen Benefit mehr, dann ist das mein Verhalten. Wenn ich die Einstellung habe, jetzt muss ich 2 Menschen entlassen, weil jetzt gibt es einen globalen Einkauf und deren Job hier fällt weg. Und meine Einstellung ist nicht, ich habe eine Gesamtverantwortung fürs Unternehmen, ich will es weiterentwickeln, dann führt das zum anderen Verhalten.
Und welches Verhalten findest du vor, wo du sagst, verdammt nochmal, wieso kriege ich das nicht gedreht in diesem Dreieck? Also wenn du auf eure Länderorganisation, die ja, wenn ich es richtig abgespeichert habe, 80% eures Umsatzes und damit auch Erfolges ausmachen.
Das ist eine Frage, auf der wir auch gerade rumkauen. Was können wir noch besser machen? Wir haben, wie ich sagte, wir haben das Bonussystem, das ist ein Klassiker, hat ein bisschen Effekt gehabt, aber nicht den gewünschten und erwarteten. Wir haben jetzt wieder einen Workshop. Einmal im Jahr treffen wir uns physisch in dieser Gruppe, in diesem Strategiegruppe.
Mit den 14,
die du erwähnt hast. Ja. Und das ist ein Thema daran. Wir sind alle überzeugt und alle bestätigen das auch. Und ich denke ehrlich, angereichert über eine der großen 3 Unternehmensberatungen, die sich unsere Strategie letztes Jahr angeschaut hat und gesagt hat, die Themen sind richtig, einige müsst ihr beschleunigen. Und das Einzige, was als neue Erkenntnis wirklich da war, wie wir es organisatorisch beschleunigen können und dass China nicht mehr so ein super Wachstumsmarkt für uns ist, wie wir dachten. Ansonsten wurde auch das bestätigt. Das heißt, die Themenfelder unserer Strategie, entweder haben wir alle einen Blindspot, einen riesengroßen, was ich nicht glaube. Es geht um die Umsetzung, um die Umsetzungsgeschwindigkeit.
Um schneller zu sein in der Umsetzung, was müsstest du, wenn du dort eine Idee hast, anders machen, damit es schneller geht? Was musst du loslassen vielleicht oder auch anders machen?
Also zunächst glaube ich auch ganz fest, und wir sind ja alle nicht als Führungskraft und CEOs geboren, wir sind ja da reingewachsen, und eine Erfahrung, die ich über meine vielen tollen Chefs hatte, die ich genießen durfte, ist Vorleben. Walk the talk, wie die Amis sagen.
Und was musst du walk the talk machen?
Ich bin super fast schnell. Ich bin super schnell in Reply Time. Du kriegst also von mir, wenn es jetzt nicht eine super komplizierte Frage ist, wo ich jetzt nicht fach bin, aber du kriegst innerhalb von 24, spätestens 48 Stunden von mir immer eine Reply. Hast du vielleicht hoffentlich auch gemerkt in unserer Vorabstimmung hier. So, das ist Speed. Ich bin der festen Überzeugung, dass Speed verändert sich in der Welt, auch in unserer Branche. Was ich, glaube ich, besser machen muss, ich habe ein zu starkes Helfersyndrom manchmal. Und klar sagen, das ist dein Job, dafür bist du ausgebildet, dafür bist du in diesem Job. Mach es, liefer ab und wenn du Support brauchst, Hindernisse aus dem Weg räumen oder andere, wenn du sparen möchtest, bin ich immer da. Und dann auch die Konsequenzen ziehen. Vielleicht das. Menschen wollen unterschiedlich geführt werden. Wenn du einen Menschen hast, der 20 Jahre plus im Job ist, den auch immer wieder unter alten Rahmenbedingungen ziemlich erfolgreich gemacht hat, der will und muss wahrscheinlich anders geführt werden als jemand, der 35 ist oder 40 ist.
Hast du konkrete Situationen im Kopf, wo dir das bewusst geworden ist? Also ohne, dass du natürlich Namen nennen
musst. Ja, klar.
Kannst du mal beschreiben?
Die eher jüngeren Menschen sind viel offener für Erfahrungen. Die sind viel offener in ihrer Denkstruktur, weil sie nicht dieses Gefängnis der Erfahrung als Mauern haben. Ja, das haben wir ja alles schon mal probiert. Sie sind in einer anderen Zeit auch aufgewachsen, schon in einer Zeit, die schneller ist. Am Ende des Tages sind für mich, unabhängig von welcher Branche, zumindest in denen ich mich bewegte oder welchen Unternehmen, die Erfolgsprinzipien sind, die meisten sind nach wie vor relevant, wie man sie vor 20 Jahren auch hatte. Die Ansprache ist eine andere, die Komplexität ist eine andere. Du kannst heute nicht mehr führen wie vor 20 Jahren, sonst führst du dich selbst und das schlecht. Sonst hast du keinen mehr zum Führen. Eine Riesenherausforderung ist, auch für Führungskräfte wie mich, der Werkzeugkasten, der super gut gefüllt ist, über viele Jahre. Und ich kann die blind im dunklen Raum, kann ich mit den Werkzeugen arbeiten. Einige funktionieren nicht mehr so.
Welche funktionieren nicht mehr?
Es funktioniert nicht mehr per se, wie es früher war. Der Hunger nach Erfolg, der Hunger nach Weiterentwicklung. Das treibt mich heute noch um. So bin ich kultiviert worden.
Und du vermisst das bei euch?
Das vermisse ich teilweise bei uns, nicht bei allen. Das vermisse ich auch in unserer Gesellschaft. Das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber wir sind ein Teil der Gesellschaft mit 6.000
Menschen. Siehst du das gerade deutsch oder global?
Ich sehe es primär deutsch, weil ich hier am meisten mitbekomme, auch gesellschaftlich und politisch. Ich sehe es überhaupt nicht in Asien, wenn ich ein-, zweimal im Jahr in China oder in Indien bin. Ich komme voller Energie und inspiriert zurück. Ich sehe es in unterschiedlicher Ausprägung in Lateinamerika. Und die Amerikaner sind von der DNA immer auf Can-Do. Es ist primär ein europäisches Thema.
Und das heißt, es funktioniert nicht mehr als Führungsinstrument. Was ist die Konsequenz, die du daraus ziehst?
Erstens habe ich verschiedene Dinge ausprobiert und muss dann auch selbst reflektieren und sagen, die Wirkung ist da, aber sie ist nicht so, wie ich sie gewünscht hätte. Und gleichzeitig, wie sie auch früher mal war. Wir reden hier über Menschen, Generation Z. So, der Erfolg des Unternehmens, die Motivation, größere Projekte, mehr Verantwortung zu bekommen, ist nicht mehr so da. Das ist das Thema Work-Life-Balance als Beispiel. Das ist eine Riesenfrage, auf der ich viel herumkaue, wo ich nach viel Lernerfahrung von anderen Unternehmen suche, wo ich Podcasts höre, wo ich lese. Diese Nuss habe ich noch nicht geknackt.
Was ist die Alternative? Also wenn das nicht mehr funktioniert, was funktioniert? Was wendest du vielleicht auch schon an? Du sagst, Leute, um mehr Umsetzungsgeschwindigkeit, hast du erwähnt, Innovationsfreude zu steigern. Was sind da deine Tipps?
Da kommt das Thema sowohl als auch. Ein schönes Beispiel ist gerade AI. Auch wir beschäftigen uns natürlich mit AI. Die Geschwindigkeit, der Tiefgang ist mir viel zu langsam. So, wir haben eine Situation, dass wir natürlich sowohl einen rechtlichen Rahmen brauchen, dass wir unsere internen Daten nicht irgendwo in der Cloud wiederfinden wollen. Das muss geschützt sein. Das ist ein Thema von Legal und IT. Viel wichtiger oder genauso wichtig ist jedoch, dass wir auch das Business dadurch vorantreiben, dass wir schneller werden. So, und da bin ich persönlich jetzt involviert, um auch die Balance herzustellen, weil die eine ist mir etwas übergewichtig. So, und dann sage ich, wir müssen sowohl als auch beides machen. Ich habe von dir unter anderem auch mal OKR gelernt, gehört und gelesen, kürzere Slots zu machen. Ich würde gerne in 4-Wochen-Rhythmus. Meine Organisation sagt, lass uns mal mit 3 Monaten beginnen. Also kürzere, kleinere Scheiben. Und wir erhöhen die Transparenz über Performance. ist deine Verantwortung. Ownership, wir haben Leadership Essentials. Was heißt gute Führung bei Faber-Castell? Die haben wir vor 5 Jahren gemeinsam entwickelt. Das erste ist Ownership Behavior, als wäre es dein eigenes Unternehmen. Da würdest du auch sagen, ich möchte nicht, dass mein Bankkonto in die Öffentlichkeit kommt, aber ich brauche auch die Geschwindigkeit. Du bist verantwortlich dafür. Möchtest du sie übernehmen? Ja. Traust du dir es zu? Ja. Wo brauchst du Hilfe? Dann kriegst du sie und komm zu mir, wenn du Unterstützung brauchst, aktiv. Da tun sich viele Leute von uns auch schwer. Ich kann doch jetzt nicht an meinem Chef vorbei, an den Chefchef. Wenn ich das einfordere, Mensch Matthias, du hast mir das versprochen bis gestern, heute ist immer noch nicht da. Wie fühlt er sich? Das ist nicht die Kultur, die wir haben. Das ist Teil der Transformation. Da sage ich, sorry, wenn Matthias dir das zusagt und es gibt einen Grund, warum er es nicht einhalten kann, dann muss Matthias aktiv, das ist eine Bringschuld, dir das sagen. Und wenn du dann feststellst, nicht da, und dann sprech mit ihm, ob es einen guten, schlechten Grund gibt. Das nächste Mal bitte Matthias aktiv. Und wenn nicht, dann muss auch Matthias das aushalten. Ich brauche bis morgen. Und wenn nicht, dann müssen wir es mal eskalieren. Das ist eine andere Umgangsweise. Die ist trotzdem professionell und es geht im Sinne des Geschäftes.
Ist das dein Wunschdenken, was du gerade beschreibst? Oder habt ihr solche Erlebnisse schon einsammeln dürfen, wo du merkst, ah, super, wir werden hier.
Das ist ein Wunschdenken, das ist eine Zielrichtung. Und wir sind gerade wöchentlich dabei, diese Erlebnisse einzusammeln. Und dann auch sehr deutlich und mit Nachdruck, auch das wieder voll, ich steige dann selbst auch tief ein. Ich weiß nicht, ob ich dir mal meine 3K oder im Englischen 3C berichtete. Das ist so einfach und das letzte C ist das Schwierigste. Das ist Clarity. Was will ich? Und die Clarity, was brauche ich bis wann, um mein Ziel zu erreichen? Ob das nur ein OKR, ein Sprint ist, whatever. Das muss ich kommunizieren, damit das jeder weiß. Ich muss auch kommunizieren, von wem brauche ich denn Input. Und die Konsequenz ist, dann kriege ich das bis dahin. Und die Konsequenz ist, wenn ein Inputgeber es nicht rechtzeitig geben kann, bitte aktiv rechtzeitig sagen. Und wenn das nicht passiert, dann ist die Konsequenz, was machen wir anders? Eines der Probleme ist die Konsequenz. Warum ist das ein Problem? Im deutschen Kopf ist das Wort Konsequenz bei 80% der Menschen negativ besetzt. Oh, dann kriege ich ein negatives Feedback. Im Worst Case verliere ich meinen Job. Ich kriege einen kleineren Bonus. Alles negativ. Eine Konsequenz kann genauso positiv sein. Wenn ich das gut mache, kriege ich ein größeres Projekt, kriege ich einen größeren Bonus, kriege ich eine öffentliche Anerkennung. Lerne ich weiter. Ich kann dir nicht erklären, warum das so ist. Das ist sehr deutsch. Mir ist das bei den Asiaten nicht so aufgefallen. Aber vielleicht hast du eine ähnliche Beobachtung.
Also ich habe ja ein ganzes Buch dazu geschrieben, Konsequenz. Ich glaube, Führen mit Klarheit und Aufrichtigkeit. Im Deutschen wird, glaube ich, Konsequenz sehr schnell mit Härte gleichgesetzt und Bestrafung.
Ja.
Und weniger in dem Zusammenhang wie du. Aber deine Aussage ist ja, wenn ich es richtig verstehe, oder lass es mich als Frage formulieren, was bedeutet für dich Konsequenz im Führungsalltag? Also wenn es eben nicht Härte oder Bestrafung ist, was heißt das?
Lob. Anerkennung, auch Wertschätzung, es publik machen. Und das ist etwas, da kaue ich auch noch unheimlich drauf. Und wir haben ganz viele tolle Leute und wir haben auch ein paar Dinge, da siehst du, wow, wie toll eine Darstellung ist. Ich hatte vor 4 Wochen hatte ich eine Darstellung über die unterschiedlichen, ein Thema bei uns ist, wie hoch kann unser Premium von der Marke Faber-Castell in den unterschiedlichen Märkten sein, relativ zum Wettbewerb. Und dann hat eine Kollegin, eine jüngere Kollegin, hat das super gut dargestellt auf einer Chart über Länder. Das kannst du über 10 Länder machen, das kannst du über Kategorien machen, ist super.
Also die Transparenz, die du dir wünschst.
Die Transparenz auf einer Seite, mehr brauchst du nicht. So, das haben wir verteilt. Das ist super, ein Traum, wäre ich selbst nie drauf gekommen. Und das ist jetzt unser Template, so schauen wir weltweit drauf. Für mich ein No-Brainer. Ja, ich bin auch bequem. Wenn mir jemand was Besseres gibt und der Chef findet das noch gut und ich finde es auch gut, mache ich es doch. Dauert ewig. Kann dir nicht erklären, warum. Nachhalten. Ja, in Calls gestern gehabt und sagt, hör mal, wir haben doch Preispremium. Kennst du die Chartform? Habe ich die nicht dir sogar geschickt? Ja, habe ich. Bitte verwenden.
Jetzt bin ich einer derjenigen und sage zu dir, ja, Stefan, stimmt, ich erinnere mich. Ja, schicke ich dir. Jetzt geht wieder 2 Wochen ins Land. Ich habe es dir immer noch nicht geschickt.
Das geht nicht 2 Wochen ins Land.
Was passiert denn dann?
Dann gibt es ein Mail von mir. Mhm. Da bin ich wirklich konsequent, hartnäckig. Einige sagen, können das, und das ist aus meiner Sicht Micromanagement.
Wie gehst du ganz konkret jetzt damit um?
Ich schreibe dir da nach 2 Tagen oder 3, nach einem kürzeren Zeitraum. Irgendwann kommt das bei mir hoch. Matthias, du wolltest mir das doch schicken. Mhm. Weil
jetzt sage ich zu dir, ach ja, Stefan, sorry, stimmt, aber du, ich hatte mit dem Lieferanten jetzt Stress letzte Woche und musste mich da und da drücken kümmern. Mach ich. Kriegst du.
Wenn ich dich auf dem Radar habe, sage ich, was war das für ein Stress und wie hast du das gelöst und brauchst du noch Hilfe? Wenn ich dich nicht auf dem Radar habe, wann kriege ich's? Sag mir einen Termin.
Kriegst du übernächste Woche. Und jetzt ist übernächste Woche und du hast es immer noch nicht.
Montag, dann sage ich, ich brauch's bis Montag um 12 Uhr. Mhm.
Jetzt kriegst du es nicht?
In 9 von 10 Fällen kriege ich das. Mhm. In diesem einen Fall haben wir einen persönlichen Dialog.
Der sieht dann wie aus?
Dann lege ich meinen ernsten Blick auf und dann sage ich, ein Fundament meiner Zusammenarbeit ist Vertrauen. Und mein Kernwert ist Ehrlichkeit. Wir hatten einen Dialog, dass du den ersten Termin nicht eingehalten hast. Ich habe verstanden, du hattest einen Stress mit dem Lieferanten. Habe ich dich gefragt, wann kannst du mir das liefern? Ich habe mich darauf verlassen. Ich habe dir gesagt, ich brauche das bis dann. Sonst hat das für mich wieder Konsequenzen. Kommen andere Leute ins Schleudern mit Nachtschichten. Ich kann mich nicht darauf verlassen. Diese Art der Zusammenarbeit ist schwierig. Jetzt möchte ich von dir verstehen, warum. Erstens, ist dir bewusst, was dein Verhalten auslöst bei anderen, deinen Kollegen? Ich möchte auch gerne verstehen, warum ist das so? Können wir dir irgendwie helfen? Gibt es einen Grund? Aber dann äußere den bitte. Das möchte ich dann verstehen.
Jetzt haben wir den Dialog. Ich sage zu dir, ja, Stefan, du hast recht. Und es tut mir auch leid, ich werde es entsprechend liefern. Und du kriegst es halt immer noch nicht. Was passiert dann? Und, jetzt machen wir die Geschichte zusätzlich komplex, ich bin aber in dem Land, in dem ich verantwortlich bin. Was ist so ein mittelgroßes Land, was ganz gut läuft bei euch?
Oh, Malaysia.
Malaysia, das läuft aber richtig gut.
Mittelgut, hast du gesagt.
Ja, sagen wir mal, es läuft gut, ne? Aber ich habe jetzt genau dieses Verhalten. Also ich bin jetzt so ein Lokalfürst, der im Grunde diese Transparenz nicht liefern will. Und jetzt hatten wir sogar deinen bösen Blick 4-Augen-Gespräch. Und ich habe mich entschuldigt, jetzt kriegst du den Kram aber trotzdem nicht.
Also bisher hatte ich diese Situation tatsächlich noch nicht, die davor geschriebene schon. Dann gibt's
das heißt,
noch,
dann hat sich das eingerenkt.
Ja, dann, weil die Ernsthaftigkeit und die Klarheit und das kritische Feedback, das wertschätzende kritische Feedback sind die Menschen, das kennen die nicht, historisch. Mhm. Wir kommen nicht von der Feedback-Kultur. Und schon gar nicht von der kritischen Feedback-Kultur. Und das ist Teil der Transformation, wo ich vorher sagte, ein Teil der Kultur ist Feedback-Kultur. Und Feedback hat 2 Elemente. Und es ist nicht, mir ist es nicht gut genug, wenn du sagst, boah, Stefan, das war eine tolle Präsentation, hat mir echt gut gefallen. Dann sage ich, danke, Matthias, das freut mich. Was konkret hat dir gefallen? Weil pauschal, ja, es gibt 2 Sachen, die haben dir vielleicht nicht, aber der Eindruck, ja, die Bilder waren toll oder deine Aussage da, das hilft mir. So, und das Gleiche ist, zu lernen, kritisches Feedback zu geben. Ich hatte ein Schlüsselerlebnis mal in einem früheren Unternehmen. Da war ein Geschäftsführungskollege, Silbermedaillengewinner in einer Mannschaftssportart Olympia Seoul. Und er hat mir folgendes Ereignis erzählt über Feedback. Er sagte, wir hatten das Finale. In der Halbzeit hat der Trainer mich so niedergemacht. Und ich sagte aber, Coach, ja, verstehe ich, aber das und das habe ich doch gut gemacht. Und der Coach sagte, XY, in dem Moment, in dem ich dir kein Feedback mehr gebe, spielst du für mich keine Rolle mehr. Sehr hart, sehr ehrlich, sehr wirksam und sehr wahr. Feedback kostet Zeit. Auch meine Zeit ist begrenzt. Lebenszeit und Zeit 24/7. Und die Höchststrafe, und das wissen einige kritische Leute, die Höchststrafe für dich ist, wenn ich dir kein Feedback mehr gebe. Und die Höchststrafe ist, du versemmelst das nach unserem intensiven Austausch, aus dem ich herausgegangen bin. Du hast es verstanden und du wirst es ändern. Und wenn dein Verhalten nicht änderst, du kriegst kein Feedback mehr von mir.
Was war das erste kritische Feedback? Oder anders gefragt, was ist das kritische Feedback, an das du dich in deiner Karriere erinnern kannst, was dich selbst sehr, sehr geprägt hat? Wo du im Nachhinein dankbar bist, aber was dir in dem Moment echt zu schaffen gemacht hat.
Das mag jetzt klein klingen, hatte aber eine große Wirkung. Wir hatten ein Krisenmeeting bei Unilever. Das begann um 8 Uhr. Und zusammen mit einem Kollegen kam ich 2 Minuten nach 8. Und wir wurden von unserem gemeinsamen Boss öffentlich so zusammengefaltet, mit einer Analogie auf den Sport angepfiffen.
Wie alt warst du?
Boah, Unilever, wie alt war ich da ungefähr? Da war ich Anfang 50, Ende 40. Ich nannte mich Vice President. Und das war eine größere Runde. Und ich habe irgendwann mal gelernt, Feedback immer kritisches Feedback im One-to-One und nicht vor größerer Runde. Es gibt gute Ausnahmen, weil man das auch mal vor größerer Runde machen sollte. Und das hat er praktiziert, nämlich um für alle gleich so nicht Freunde zu setzen. Das ist ein kleines Ereignis gewesen.
Was hat das mit dir gemacht in dem Moment?
Das hat in dem Moment, ich wurde, glaube ich, furchtbar rot. Mir war es super unangenehm. Ich merkte, wie es warm wurde.
Scham.
Scham, total Scham. Ich habe mich zurückgezogen. Ich habe mich angegriffen gefühlt, obwohl er völlig recht hatte. Ich war völlig überrascht von der Schärfe der Kritik. Es hat mit mir gemacht. Ich war in diesen Meetings und in vielen anderen immer pünktlich. Und insgesamt mit meiner Pünktlichkeit hat das was gemacht. Hat wirklich was gemacht. Ich bin nicht immer 100% pünktlich. Aber vorher war ich öfters unpünktlich. Und wenn ich 2 Minuten zu spät bin, weil ich im anderen Call festhänge, whatever, entschuldige ich mich direkt für meine Verspätung. Das hat's gemacht. Vielleicht ein kleines Beispiel, aber das fällt mir spontan ein.
Lass uns nochmal, nachdem wir Strategie, Transformation, ein bisschen über euer Operating Model gesprochen, wenn wir ins Thema Kultur nochmal reinblickt. Ein paar Facetten hatten wir ja schon. Und das in euren wirtschaftlichen Kontext nochmal einordnet. Ihr seid ein Familienunternehmen seit 265 Jahren, wenn ich es richtig erinnere. 9. Generation, mit entsprechenden Werten, die ihr euch ja als Management, aber auch mit der Familie gegeben habt. Jetzt habt ihr nichtsdestotrotz Ende letzten Jahres 140 Stellen, glaube ich, in Stein abgebaut. Das ist richtig.
Deutschland,
ja. Deutschland. Mhm. Wie verträgt sich das mit diesen Werten, die ja auch auf, ich habe sogar vor 25 Jahren, hat Faber-Castell, glaube ich, sogar mal ein entsprechendes Abkommen mit der IG Metall, wirst du es uns einordnen, unterzeichnet, wo ja auch, wie passt das zusammen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und gut recherchiert. Ich denke, das passt sehr gut zusammen. Die Frage ist, wie man sowas kommuniziert und wie man diesen Entscheidungsprozess entwickelt.
Jetzt bin ich einer der 140. Und
ich würde einen Schritt zurückgehen. Das ist der Familie ist das super wichtig, dass wir solche wichtigen Themen vermeiden. Gleichzeitig haben sie auch einen wirtschaftlichen Sachverstand, auch mit dem Aufsichtsrat zusammen, der natürlich der Jure das zentrale Thema ist, in dem auch Familienvertreter sitzen. Die langfristige Wirtschaftlichkeit des Unternehmens sicherzustellen. Und der wirtschaftliche Sachverstand ist schon ausreichend, um die Maßnahmen, die wir uns lange überlegt haben, zu verstehen, zu unterstützen und zu begleiten.
Das heißt, der Impuls kam von euch als Management-Team, das zu tun. Wie war die Reaktion der Familie darauf?
Sie war auf der einen Seite nicht überrascht, dass wir etwas tun mussten, weil in Teilen von den betroffenen Menschen haben wir wirklich über 3 Jahre alles versucht. Da hätte man uns eher vorwerfen können, was sie nicht gemacht haben. Ihr habt zu lange gewartet. Dort haben wir aber bewiesen, wir nehmen das vielleicht anders in einem globalen Konzern, mit Sicherheit anders. Wir nehmen das super ernst. Und dort hat sich aber ergeben, es gibt keinen Weg, der das vertretbar profitabel gestaltet und das ist dann eine Verlagerung der Produktion. Diese Erfahrung hat geholfen und hat auch Vertrauen geschafft. Der Vorstand untersucht wirklich alles Mögliche. In Klammern vielleicht manchmal sogar ein Jahr zu lange. Jetzt bist du einer der 130 Betroffenen. Die gute Nachricht ist, und das ist brandneu, wir gehen zu 99% davon aus, dass wir das ohne Sozialplan machen konnten.
Über welche Zeit?
Bis Ende 27. Wir haben uns der Tools bemittelt, einmal Renteneintritt, wenn ohne Abschlag. Wir haben uns mit dem Altersteilzeitprogramm beholfen und wir hatten ein Freiwilligenprogramm. Und das Freiwilligenprogramm war ein beidseitiges Zustimmen des Freiwilligenprogramm. Das heißt, wir haben gezielt Menschen angesprochen in gewissen Parametern und die Erfolgsquote war sehr positiv. Und das hat es ermöglicht, dass wir ohne Sozialplan rauskommen. Es bleibt bei 130 Arbeitsplätzen. Gleichzeitig gehört auch dazu, und da tut man sich als externer Manager, glaube ich, etwas leichter, also wenn man von Kindesbeinen auch die Menschen begleitet, es ist unsere Verantwortung, das Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich zu führen, heute, morgen und die Weichen fürs Übermorgen zu stellen. Und in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, wir sprachen vorher über die Märkte, die nicht wachsen, wie reported oder gewünscht. Wir sprachen auch darüber, wir haben eine deutliche Veränderung. Der ruhige Fluss in der Branche ist vorbei. Wir sind in der Transformation. Ich nenne das immer, wir gehen zu fast stationary. Die Geschwindigkeit der Veränderung. Der Wettbewerb aus China, er verändert die Spielregeln unserer Branche. Dem müssen wir uns stellen. Und es erfordert, dass wir auch leider Anpassungen vornehmen an die Produktionskapazitäten.
Ist das etwas, was du außerhalb eurer Branche in Summe für Deutschland siehst?
Klar. Ich sehe es erstmal in der Branche. Also alle die drei großen Hersteller.
Die drei großen sind?
Faber-Castell, Staedtler und Schwan-Stabilo haben alle die gleichen Herausforderungen. Und das ist nicht nur der deutsche Markt, sondern produzieren alle für andere Länder mit. Wir haben überall einen Abbau. Wir haben, der eine Wettbewerber schließt zwei Werke. Also das ist ein Branchenthema. Ich sehe es natürlich auch jeder redet über Automobil und Zulieferer. Das ist auch der größte Arbeitgeber und das größte Thema, das wir haben. Wir sehen das aber in vielen anderen Branchen. Das ist die Realität. Und mit allem Respekt, ich liebe alle oder habe die gleiche Verantwortung für Mitarbeitenden, egal wo sie sind, an welchem Standort. So, und wenn wir in Deutschland von gewissen Rahmenbedingungen der Kostenstruktur, auch ehrlich gesagt von gewissen Rahmenbedingungen im Tarifvertrag, die teilweise nicht mehr zeitgemäß sind, von der Geschwindigkeit von Zulassung nicht mehr wettbewerbsfähig sind, dann muss das als unternehmerisch denkender Vorstand oder Geschäftsführer mit höchster Wahrscheinlichkeit die Priorität sein, dann müssen wir es verlagern. Und das Gute ist, wir haben Alternativen.
Die da sind?
Die da sind verschiedene Produktionsstandorte in 10 Ländern.
Ihr baut 140 in Deutschland ab oder 130. Insgesamt geht die Belegschaft nicht runter.
Doch, insgesamt. Mhm. Wir haben auch, das ist ein Programm, das viele Standorte betrifft. Wir haben nicht ausreichend Auslastung in der Produktion. Da müssen wir umdenken. Nur das wird jetzt, der Fokus ist Deutschland natürlich, klar, in Presse und so weiter, aber es ist ein weltweites Programm.
Lass mich gerade noch einmal einen Blick werfen auf eine eurer strategischen Eckpfeiler, ist ja auch neben dem von uns diskutierten Global for Local, Global nanntest du es, ist ja auch ein Profitable Growth. Jetzt hast du bis 2020 an Bord gekommen, du hast die Corona-Phase beschrieben, schwierig, 20% Umsatz runter, dann ist es euch ja gelungen. Ich glaube, 2022, 2023 hattet ihr das zweiterfolgreichste Jahr in der Geschichte von Faber-Castell. War das Glück, weil da ein Corona-Aufholbedarf war oder war das Programm? Und seitdem habt ihr sogar einen leichten Rückgang, wenn ich das richtig erinnere. Das heißt, ihr habt die Profitable Growth Strategie gerissen. Wie erklärst du das?
Es ist eine Kombination zwischen externen und internen Faktoren. Mhm. Wir haben, und das ist jetzt meine Meinung, die wird aber geteilt von ganz vielen, wir haben in diesen schwierigen anderthalb Corona-Jahren, das haben wir bestmöglich gemanagt. Wir hatten dann das Rebound-Jahr nach Corona. Es war teilweise Windfall, aber nicht nur. Die Strategie hat dort begonnen, auch zu arbeiten. Was mit dem Wissen von heute oder vor einem Jahr wir vielleicht falsch eingeschätzt haben. Wir dachten, Strategie funktioniert, ein bisschen Lage auffüllen von Kunden, aber läuft alles. Und da kam im Rückblick kam wieder eines meiner Learnings zum Vorschein, das auch ein bisschen versandet war. Die größte Gefahr des Erfolges ist die Trägheit des Erfolges.
Geld deckt Probleme zu.
Das ist ein ganz großes Thema. Und das war das zweithöchste Jahr vom Umsatz. So, und dann, ich bin jetzt gute sechs.
Geh da einmal kurz rein. Wo hat sich das für dich konkret manifestiert, dass die größte Gefahr des Erfolges der Erfolg ist?
Das hat sich manifestiert in unserer, auch basierend, wir wussten dann, wie das Jahr ausgehen wird, haben die Budgets für die nächsten 3 Jahre aufgesetzt. Wir haben immer sehr konkretes nächste Jahr und dann ein P1 und P2, Planjahr 1, 2. Und die waren sehr optimistisch. So, und in diesem kollektiven Glauben, Chaka, das läuft alles gut, haben wir weniger die Annahmen hinter den Plänen hinterfragt. Wo soll das Wachstum herkommen? Gib mir mal deine großen 3 Wachstumstreiber. Sind es neue Kunden? Sind es neue Innovationen? Ist es ein Marktwachstum?
Sind die 3 Fragen, die du heute jedem Länderchef stellst?
Aber ganz tief und noch 3 weitere. Mhm. Und noch 3 weitere. Mhm. Ja, nicht nur
und welche Kunden. Und die hast du damals nicht gestellt?
Die haben wir alle nicht gestellt. Oder wir haben sie gestellt, aber die Antworten, wir haben uns damit zufrieden gegeben. So, und heute würde ich sagen, okay, mit Kunde A, wie viel Volumen kommt da? Welche Produkte? In welchem Monat kommt das? Am Ende des Geschäftsjahres? Wann ist das Pipeline-Filling? Also so detailliert. Das war ein Fehler, muss man sagen. Und was haben wir dann gemacht? Dann wurde die Kostenstruktur entsprechend angepasst. Dem Wachstum. Ich brauche noch 3 Leute mehr da. Und in dem Kanal noch mehr. So, dann kommt überall das Gleiche, immer wieder. Dann kommt die Topline nicht. So, und dann kannst du kurzfristig nur reagieren durch Travel Budget Cuts, diese Dinge. Du kannst Advertising Budget, Marketing Budget, das ist das Einzige. Selbst wenn du abbaust, hast du Vorlaufzeiten, hast Severance Packages, so. Dann gab es gute Erklärungen, warum das nicht kam. Und jetzt kommt wieder die externe Welt. Dann gab es den Russland-Angriffskrieg. Da haben wir mal eben von heute auf morgen 10 Millionen, haben wir gesagt, Familie sofort, tolle Entscheidung, nein, machen wir nicht. Mal eben 10 Millionen, kriegen wir irgendwie hin. Haben wir auch irgendwie hinbekommen, aber da fehlen mal 10. Bei 600 Millionen ist das schon mal ein bisschen mehr. So, dann hatten wir so einen Inflationseffekt in ein paar Ländern wie Deutschland, 8 bis 10. Letztes Jahr, 2.4. kam sogenannter Liberation Day, USA mit Zöllen. Brutal bei uns reingehauen. Am 1. April beginnt unser Geschäftsjahr. Jetzt kommt der Iran-War. Das sind alles externe Faktoren, die betreffen alle. So, und jetzt geht's wieder darum, was kannst du beeinflussen? Nicht, das kann ich nicht beeinflussen. Wir sind unheimlich abhängig auch von Währungs, im Guten wie im Schlechten. Das kann ich alles nicht beeinflussen. Was ich aber beeinflussen kann, wie gehen wir als Unternehmen und als Company und als Führungsteam damit um? Dann kommen so Schlagwörter wie Agilität. Da kommt aber Speed, da kommt Speed rein. Und ich bin der festen Überzeugung und da üben wir gerade und in diesem Prozess befinden wir uns gerade. Ich bin der festen Überzeugung, sowohl in Deutschland tätige Unternehmen, aber ganz besonders unser Unternehmen auch, das ich beeinflussen kann. Wir müssen an Geschwindigkeit zunehmen. Wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen über Prozesse, über IT, über eine Kultur, kontrolliertes Risiko. Das ist auch Unternehmertum. Und dann setze ich mal was in Sand, das passiert. Dann muss ich nur schnell daraus lernen und dieses Learning muss ich teilen, damit das in anderen Ländern nicht das Gleiche wieder passiert. Da üben wir gerade. Nur Speed is the new currency.
Jetzt bist du der CEO von Faber-Castell und andere CEOs hören uns hier auch zu. Und du sagst so schön, wir müssen an Geschwindigkeit zulegen. Wer, wenn nicht du? Wo gilt es deinerseits und auch für andere CEOs, schneller zu werden? Ganz konkret.
Also erstens ist der CEO eine sehr wichtige Funktion und hat eine Riesenverantwortung, kann aber nicht alles machen und kann auch vorleben, bis der Arzt kommt. Jeder erfolgreiche und Führungskraft, egal ob du dich CEO oder Abteilungsleiter nennst, braucht das richtige Team unter anderem. Und da bin ich wieder bei Mindset. Wir sind gerade dabei, uns zusammenzufinden. Ich empfinde diese disruptive Veränderung hin zum Fast Fashion als Riesenchance. Ähnlich wie damals das blöde Covid. Extern getrieben, jetzt Dinge schneller, Entscheidungen schneller zu machen. Alte Zöpfe kannst du tragen, wenn du spazieren gehst. Da kannst du auch zwei haben. In dem Moment, in dem du in den Trab gehst, ist die Gefahr, dass du stolperst über die Zöpfe. Viel zu groß. Und dann liegst du erstmal.
Was heißt das konkret bei euch? Was wirst du machen, dass ihr schneller werdet?
Also was ich mag, diese konkreten Fragen, das finde ich gut. Ich habe vorhin an dem Beispiel AI konkret, wann haben wir das eine, ist Legal Frame, alles wichtig, aber wann haben wir konkret, wann testen wir welches Modul? Konkrete Termine, OKR, Gegentermine, kürzere Deadlines setzen, kleinere Scheiben, das nachhalten. Das ist ein Thema. Persönlich einsteigen, wir hatten das Beispiel vorhin diskutiert, wenn du das nicht ablieferst, das mache ich persönlich. Ich glaube, und das ist, was meine Erfahrung ist, die muss man nicht teilen. Viele Führungskräfte, ob die Geschäftsführer oder Vorstände sich nennen, sind zu sehr disconnected von dem Maschinenraum und von der Realität. Wir müssen uns manchmal mehr erden, um die wirkliche Wassertemperatur zu fühlen und nicht nur beschrieben zu hören, weil das ist eh alles viel vorgefiltert und weichgespült. Und B, um auch teilweise uns besser zu kalibrieren. Wir neigen alle dazu, ich auch, unterschätzen die Komplexität. Das muss doch in 4 Wochen durch sein.
Was hast du zuletzt gemacht, um diese Wassertemperatur zu fühlen im Maschinenraum?
Wir haben sehr konkret, da gibt es ein Stichwort EMCO. Das ist die Europäische Verpackungsverordnung. Die ist vom Idee her sehr gut, vielleicht kurz skizziert. Viele Hersteller haben in vielen Branchen ihre eigenen Umweltlogos, Greenwashing oder nicht. Jetzt gibt es eine Verordnung, die lokalen oder die individuellen dürfen nicht mehr. Was uns alle, wurde seit 2 Jahren diskutiert, was viele uns extrem überrascht hat. Die Vorlaufzeit zur Implementierung war minimal. 6 Monate. Wir sind nicht fast moving, wir haben Verpackungen, die halten noch ein Jahr. Jetzt kommen die Kunden und sagen, wir wollen nicht 6 Monaten, wir wollen schon nach 3 Monaten das haben, etc. So, das ist eine Riesenkomplexität, obwohl wir frühzeitig mit den Zuliefererwerken in der Welt, unseren Werken, kommuniziert haben. Bis dahin brauchen wir das nicht mehr. Die Rückmeldung ist teilweise gut, teilweise eine Katastrophe. So, und da es jetzt nicht funktioniert, ist das ein Vorstandsthema und wir haben wöchentliche Reviews und ich habe selbst persönlich 3 Geschäftsführer angeschrieben, nachdem ich den Input von unserer Expertin bekommen hatte. Und ich habe gesagt, schick mir nur die Wahrheit. Ich möchte nicht eine andere Sichtweise von den MDs hören. Und ich habe gesagt, das war Mittwoch letzte Woche und habe gesagt, bis Montag, 12 Uhr, kriege ich von euch die verbindliche Antwort, wann kommt welche Ware gestickert und wie ever. 2 von 3 hatten bis Freitagabend geliefert, 1 am Montag. Das ist ein konkretes Beispiel aus dem Maschinenraum. Ich finde das schade, dass es so weit kommen muss. Das macht auch nicht wirklich Spaß. Und die Botschaft dahinter, braucht ihr wirklich einen Kindergärtner?
Also hat Speed was auch mit Kindergärtnerei zu tun?
Grundsätzlich würde ich das nicht behaupten. Das in einzelnen Fällen schon, vielleicht ist das bessere Wort, tief einzusteigen, um zu verstehen, warum dauert so lange und was braucht es, damit wir schneller werden. Weil es ist, wir fragen auch als Vorgesetzte, fragen wir zu selten nach dem Preis. Ganz ehrlich, Matthias, ich weiß nicht, wie komplex gewisse Reports sind. Ich weiß sehr viel, was wir haben, was wir nicht haben, aber definitiv nicht alles. Und dann sitzt du im Meeting, hast eine Idee und sagst, Mensch, ich habe da schon 3-mal und vor 3 Monaten wollten wir und diese Daten. So, dann hast du teilweise nicht die Ehrlichkeit, ich habe es ihm doch schon mal erklärt, hat er es nicht verstanden. So, dann gehen die Leute raus, rödeln Tag und Nacht, versuchen es irgendwie hinzufimmeln, in guter Absicht. Manchmal geht es schnell, manchmal geht es nicht schnell. So, und dann ist wieder die Ehrlichkeit. Sag mir doch bitte, warum dauert so lange? Und dann verstehe ich, 4 Wochen geht nicht. Wenn du sagst, aber 16 Wochen, da muss es einen Weg dazwischen geben. wie kommen wir auf 12, wie kommen wir auf 8? Diesen Dialog musst du suchen.
Finde ich total spannend, weil du damit ja auch ein Feld aufmachst, dass wir aus einer C-Level-Position häufig, du hast es ganz klar gesagt, ja auch wahnsinnig viel Aufwand erzeugen und uns manchmal gar nicht bewusst sind, was für einen Aufwand wir da erzeugen und uns gut überlegen müssen, wo wir Geschwindigkeit fordern und auch auf welche Art. Und ich präge ja in vielen Unternehmen die Haltung, dass Geschwindigkeit genauso wichtig ist wie Inhalt. Das klingt theoretisch einfach, aber das als Wert gleichzusetzen mit dem, was du tust, spricht eben gegen den Perfektionismus, den wir an vielen Stellen ja auch praktizieren.
Und ich lese gerade ein Buch, das habe ich in Indien beim Storecheck in einer Bücherei entdeckt, Lead by Speed. Und da steht unter anderem auch drin, das Lead by Speed ist ein Kapitel, dass man auch mal eine Pause braucht. Auch interessant. Ich würde dein Statement etwas einschränken. Und zwar den Anspruch an Inhalt. Wir sind alle, zumindest aus deutscher Perspektive, ja, und ich lerne so viel von den Chinesen und von den Indern, wenn ich dort bin, in Richtung Speed und Attitude. Wir sind ja alle groß geworden, Perfektionismus, made in Germany, German Engineering, German Quality. Das hat Deutschland groß gemacht. Wir sind gerade an einer kritischen Phase mit das Risiko des Overengineerings. Wir bei Faber-Castell produzieren hochwertige und wahrscheinlich auch die besten oder mit die besten Buntstifte und Schreibgeräte. Wir sind aber nicht in der Luft- und Raumfahrt. Wir produzieren keine medizinischen, technischen Geräte und wir produzieren auch keine Bremsen. Es gibt gewisse Dinge, und da zählen solche als Beispiel dazu, da gibt es null Toleranz. Es gibt sogar eine gewisse Toleranz, wenn meine Gehaltsabrechnung nicht ganz richtig ist. Auch das kann mal passieren. Wir müssen jedoch unseren Anspruch adjustieren. Für die Geräte, die wir machen, ist Speed Matters. Und ich komme lieber mit einem neuen Produkt. Wenn ich 24 Farben habe, dann akzeptiere ich lieber, dass das Hellblau und das Dunkelblau nicht besser sind als der Wettbewerb, vielleicht sogar ein bisschen schlechter. Aber die Masse ist ausreichend gut und die zwei Farben adjustiere ich nach. Learn at the go, correct as you go. Da tun wir uns als Deutsche eher schwer mit. Da tun sich bei uns viele Leute schwer, aber das ist doch nicht unser Anspruch. Und die Ansprüche verschieben sich. Und Qualität ist in Ländern relativ. Wenn du reist durch die Welt, du reist auch viel, achte mal bitte auf die Qualität der Gepäckwagen am Flughafen. Das ist ein Hobby von mir. Ich habe zwar, wenn es geht, nur Handgepäck, aber du siehst die Dinger. Nirgendwo auf dieser Welt war ich auf irgendeinem Flughafen, in jedem Kontinent, wo die so massiv sind. Ja, da fehlt nur noch der Mercedes-Stern obendrauf.
Ja, guter Punkt.
Und die Stärke unserer, was Deutschland und Made in Germany, was leider teilweise an Glanz auch verliert etwas. Und der Premium-Charakter verliert leider auch etwas. Was uns stark gemacht hat, ist eine Gefahr, dass in gewissen Branchen, und ich sage das ganz bewusst in gewissen Branchen, Safety first, ja, aber kann auch ein Hindernis sein für uns.
Guter Punkt. Jetzt ist 2035 zum Abschluss mal unserer Debugged-Folge hier. Also sprich so 19 Jahre sind vorbei. Gibt's Faber-Castell noch?
Ja, ganz fest überzeugt.
Ja.
Ganz fest überzeugt.
Wie sieht es aus?
Da hat man sicherlich, habe ich auch eine Sichtweise. Zunächst mal, die Familie ist die 9. Generation, Familienbesitz. Die 10. ist geboren. Die Familie steht total zum Unternehmen. Die Marke ist nachweislich die stärkste weltweit. Das ist ein iconic Brand in dieser Branche, global. Egal, wo du hinkommst. Das ist mal das eine. Meine Sichtweise, und da sind wir viel intern am Diskutieren, wie entwickelt sich unser Umfeld? Wir sind in Märkten, die nicht wachsend sind, volumenmäßig.
Werden sie schrumpfen bis 35?
Sie werden schrumpfen. Ja, sie werden schrumpfen. Schwer zu prognostizieren, wie viel, aber das Big Picture ist, sie werden rückläufig sein, sie werden eher im volumenmäßig 2-3% rückläufig sein. Gleichzeitig gibt es wieder Segmente, die auch wachsen. Und Da arbeiten wir gerade dran und für uns als Faber-Castell gibt es noch genügend Wachstumsmöglichkeiten. Einen habe ich kurz skizziert. Ein anderes ist Gifting. Ja, es ist ein Thema für Generation Silver, Freizeit, Kaufkraft. Kreativität wird nie verschwinden. Kreativität ist in Davos seit Jahren unter den Top 5 Fähigkeiten. Wir bieten Tools für Kreativität, die das anreichern. Das ist unsere Positionierung. Die wird es noch geben. Was sich aber verändert in der Branche. Die Branche, wir sehen jetzt, der chinesische Wettbewerb ist auch bei uns da. Die Chinesen haben brutale Überkapazitäten. Der chinesische Markt ist in unserer Branche auch nicht so wachsend, wie die chinesischen Hersteller das antizipierten. Die Überkapazitäten werden schon länger in Südostasien mit einer Präsenz gefüllt. Sie werden jetzt rapide in Lateinamerika, rapide, mit einer anderen Spielanlage. Da geht es um Volumen, um Marktanteil. Da geht es in den nächsten 3, 5 Jahren null um Profit. Das sind andere Anlagen. Ich persönlich glaube ganz fest, auch in unserer Branche wie in anderen, es gibt dieses neue Wort des Co-Opetition. Das sehen wir in anderen Branchen wie Automobil schon lange, wo hohe Investitionen notwendig sind, dass Automarken zusammen Plattformen entwickeln. Wir sehen es in anderen Branchen. Du musst halt gerne auch mal rausschauen. Bierbranche, Coca-Cola, Bottler, da füllen Wettbewerber eine Coca-Cola ab. Was Gleiches kann ich mir für unsere Branche vorstellen.
Das heißt 2035, es gibt Faber-Castell noch,
es gibt
eine Premium-Marke.
Es wird anders aussehen. Wir werden weiterhin Premium sein. Wir werden in neuen Feldern sein, an denen wir heute noch nicht denken und an anderen, denen wir schon begonnen haben zu arbeiten, wo wir aber noch nicht mal den Saatsamen ausgeworfen haben, aber wir haben uns Felder angeschaut. Die wird es geben. Das ist eine Symbiose aus analog und digital. Da glaube ich ganz fest dran. Da geht bei mir Kopfkino ab. Da habe ich eine Vision, wie groß das werden kann. Jetzt stell dir nur vor, es gibt eine Faber-Castell, um das Kopfkino zu stimulieren. Es gibt eine Faber-Castell-App, die integraler Bestandteil der Kunstlehrpläne wird. Individuell auf Fortschritte. Das kannst du sogar, wenn du möchtest, mit AI die Qualität auswerten, alles Mögliche. Und wenn uns sowas gelänge, dann bist du im Schulprogramm voll drin, wo wir auf vielen Schullisten schon sind mit unseren Stiften in Asien oder in Lateinamerika. Das sind Dinge, wenn du dran überlegst. Also ich glaube ganz, ich bin überzeugt, das ist mehr als Glauben. Ich bin überzeugt davon, es gibt super Chancen zwischen Apps und unseren analogen Stiften. Da schnuppern wir auch gerade ein bisschen rein. Das ist Wachstumsfelder. Wir haben auch noch ein Feld Kosmetikproduktion, nicht unter der Marke. Vielleicht ergibt sich mal irgendwann in den nächsten 10 Jahren ein Fenster, eine Marke einzuführen. Ansonsten sehe ich dort auch ein riesen Wachstumspotenzial, wenn wir unsere Hausaufgaben gemacht haben. Da haben wir einen kristallklaren Fahrplan. Aber Faber-Castell wird anders aussehen.
Jetzt kann ich mir einen letzten Stichle nicht verkneifen.
Habe ich noch die Zeit für eine Antwort auf den Stichler,
ja, um
den Stachel zu ziehen?
Du sagtest ja Innovation, Produkte, Kombination, App, Stift und so weiter. Und jetzt habt ihr zu Ende letzten Jahres eure eigene Akademie dicht gemacht. Wie passt das zusammen?
Das passt zusammen, da wir auch keine NGO, sondern ein wirtschaftliches Unternehmen sind. Wir haben auch da 3 Jahre, sogar 4, haben wir Modelle gesucht, wie wir die Akademie größer und globaler machen können.
Was machte diese Akademie?
Die Akademie hatte den Kern, die Faber-Castell Akademie. Du konntest dort einen Bachelor machen für Art, für Kunst, für Design, inklusive literarischem Schreiben. Und das wurde vor dem verstorbenen Graf Anton vor vielen Jahren mal ins Leben gerufen mit einer tollen Vision. Ich teile die und ich habe auch, als ich hinkam, auch wie toll, was wir hier haben, wie können wir das groß machen. Es ist uns nicht gelungen, das zu globalisieren. Das einzige Land ist Korea. Da kommen Studenten in der Partnerschaft einmal im Jahr, aber auch finanziell supported hierher. Wir wollten das global machen. Wir wollten es verbinden mit Malkursen. Online, das lief während der Pandemie ganz gut. Wir haben es nicht geschafft, einen erfolgreichen Business Case zu entwickeln. Das ist uns nicht gelungen. Und am Ende des Tages müssen wir dann auch, eine Strategie ist, Dinge zu machen und nicht zu machen. Und eine Strategie ist über Entscheidungen und was machen wir nicht. Und das ist ja das Schwierigste. Und nachdem wir auch mit Agenturen verschiedene Modelle bewertet haben, kamen wir zur Erkenntnis, in den überschaubaren Zeitraum, den wir uns gesetzt haben, wann wir ins Geld kommen wollen, in einem zunehmenden privaten Hochschulwettbewerb, in dem wir auch sind, schon länger, haben wir keinen Plan entwickeln können, dass wir sagen, damit können wir Geld verdienen. Und das war der Grund, warum wir gesagt haben, emotional toll, konzeptionell toll, aber wir haben einen Business Case.
Verstanden. Zum Abschluss vielleicht die Frage noch an dich, Stefan. Wenn du mal, früher oder später wird der Zeitpunkt kommen, nicht mehr bei Faber-Castell bist, was möchtest du, dass die Belegschaft, die Familie über dich sagt? Was ist dir wichtig? Was ist so dein Vermächtnisanspruch?
Natürlich wird man oft an den Zahlen gemessen und das ist auch wichtig so. Und dafür sind wir in den Positionen. Und gleichzeitig möchte ich mehr hinterlassen, wenn man das so nennen darf, als eine gute P&L. Der Leitz hat das Unternehmen in super schwierigen Phasen, beginnend mit Covid über US-Zölle etc., geführt und gleichzeitig dem Unternehmen eine klare Strategie gegeben, die in vielen Elementen gut funktioniert hat. Vielen, nicht allen. Er hat eine neue Kultur reingebracht ins Unternehmen. Er hat Verbindungen, Brücken zwischen den Inseln der Ländern geschaffen und die Glokalisierung eingeführt, sich über große Widerstände der Organisation sinnvoll hinweggesetzt. Er hat uns aufgezeigt, die Zukunft unserer Branche in 10 bis 15 Jahren und Maßnahmen, die für Faber-Castell einzuleiten wären, über die man sich jetzt Gedanken machen muss, mit denen wir uns befasst haben, aufgrund seiner Impulse, oder noch befassen. Und einige sind tatsächlich eingetreten.
Danke dir. Vielen Dank an dir. Alle, die diese für mich sehr kurzweiligen gut eineinhalb Stunden mit angehört haben. Vielen Dank für deine Offenheit, deine Impulse. Zuhörer und Zuschauer sollen unbedingt schön Debugged folgen, abonnieren. Ihr merkt, wir haben hier spannende Gäste, wie mit dem Stefan, der eben jenseits, ich würde mal sagen, von LinkedIn-Profilpflege einfach hat uns tiefe Einblicke auch wirklich gegönnt, also hinter die Kulissen. Danke fürs Teilen, Stefan. Und ich würde sagen, wir sehen uns in Kürze wieder.
Danke, danke für das Interesse. Danke für deine tollen, teilweise wirklich anderen Fragen als von anderen. Und danke für das Herauskitzeln von Gedanken, die ich lange nicht mehr hatte. Ich nehme das auch als Impuls, auf einigen noch weiter rumzudenken.
Schön, dass Vielen du da Dank. Warst.
Danke.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.